Guten Morgen, Ma'am. Ist das nicht ein wunderschöner Morgen?
Ach was, du mich auch.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt hallo. Und herzlich willkommen bei 2 Stunden Kino bei Radio Blau und Radio Korax. Und heute tatsächlich 3 Minuten mehr.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Gibt's gewohnt quasi, Filmriss, auch ungewohnt irgendwie heute, aber die Sonne scheint im Januar, was ist schon gewohnt. Hallo Toni, grüß dich.
Einen schönen guten Morgen.
Hallo Lisa.
Hallo.
Und hallo Lisa Marie.
Hallo.
Hey. Grüß dich, herzlich willkommen in unserer Runde. Ich habe noch was gut zu machen quasi, noch was nachzuholen, nämlich zur Start von letzter Woche, Piece by Piece, wollte ich den Flo unbedingt hier Drop It Like It's Hot spielen. Und das machen wir halt jetzt. Viel Spaß bei Filmriss.
Michael, was für ein Abenteuer wollen wir heute bestehen? Wollen wir gegen Hottentotten kämpfen oder nach einem Schatz graben?
Wir kaufen Krabben ein und einen Fisch.
Ausgezeichnet. Dann Volldampf voraus.
Filmstart der Woche.
Ja, wenn ihr nichts versteht, dann ist das nicht schlimm. Dann müsst ihr euch irgendwie hier keine Sorgen machen. Gälisch ist eine schwierige Sprache, aber es ist definitiv eine Sprache, die lebt. Und das ist durchaus einer Band zu verdanken, die seit 2017, da ist dieser Track rausgekommen, Musik macht, Hip-Hop macht in der irischen Landessprache. Den Namen werde ich gleich vielleicht noch der Lisa Marie überlassen. Du kennst da vielleicht, also J.J. O'Doherty könnte ich irgendwie vielleicht noch sagen, das ist ja der dritte im Bunde, DJ Provi. Und dann haben wir Liam O'Henne, keine Ahnung, und Nisha.
Ich habe mir auch nur die Vornamen aufgeschrieben, ich kann dir bei den Nachnamen gerade leider auch nicht hören.
Ja, ich habe sie hier vor der Nase stehen, aber ich kann sie nennen, es ist nicht so einfach. Die drei haben halt eben zusammen die Band Kneecap gegründet im Jahr 2017 und sind zu einem Überraschungserfolg tatsächlich geworden und haben dann auch ihr erstes Album veröffentlicht, 3CAG, das ist das Tri-Konsonant Agus Guta, keine Ahnung, also 3 Konsonanten und ein Vokal und das wiederum steht ja für MDMA quasi Codewort an dieser Stelle und da quasi in den ganzen Texten auch immer ihr Leben dokumentiert, das Dealen von Drogen, Feiern und dem Kampf gegen die Unterdrückung der britischen Polizeikräfte. Es kam bei Fans, die sie Fenians nennen, ein Begriff aus dem Wortschatz der IAA, der Kämpfer der IAA, die waren Fenians genannt, bei denen kam das sehr gut an und wir wurden sehr erfolgreich. Zwischenzeitlich füllen sie große Hallen, veröffentlichen Singles mit Green Shatten von Fountains DC oder Ready Pete von Lancome beispielsweise, die ja auch bekannte Figuren aus der irischen Musikszene sind. Und jetzt gibt es einen Film, der sehr frei ihren Werdegang erzählt. Also es ist kein klassisches Biopic, so wie wir es in der Vergangenheit irgendwie, in der jüngeren Vergangenheit vor allen Dingen hatten, wo wir viele musikalische Werdegänge halt irgendwie auf der Leinwand mit betrachten durften. Hier ist es wirklich ein ziemlich freier, ziemlich irrer, sehr, sehr, sehr unterhaltsamer Trip halt irgendwie in diese Welt der Band. Und wir wollen reden über Kneecap, der in dieser Woche anläuft, schon viele Lorbeeren gesammelt hat. Und dazu begrüße ich auch ganz herzlich die Jasmin. Hi, grüß dich.
Hey,
schön, dass du da bist. Kneecap, habt ihr vorher irgendwie schon von der Band gehört?
Nope.
Nee.
Nee, leider nicht. Und das wundert mich auch ein bisschen, weil ich beschäftige mich schon recht gerne mit irischer Musik, aber die sind komplett an mir vorbeigegangen.
Bist du halt auch in Nordirland drin? Das ist ja schon ein sehr nordirland-spezifisches Ding, was die da machen. Da ist, glaube ich, der...
Belfast-spezifisch ja. auch, auf jeden ja. Fall. Ja.
Ja. Die haben ja, wie gesagt, 2017, kurz danach, dann dieses erste Album rausgebracht und das zweite ist tatsächlich auch erst im letzten Jahr erschienen, also gerade erst Fine Art heißt es, kommt jetzt quasi auch mit dem Film mehr oder weniger in den Handel, lag auch an, ne, aus Gründen quasi, ne, Corona lag ja auch nochmal dazwischen. Das heißt also, war reichlich Gründe, dass es so lange gedauert hat. Und ja, jetzt kommt halt eben ein Film, den sie zusammen gemacht haben mit Rich Papiat, der vorher auch schon Videos für sie gemacht hat. Und ja, wirklich hier sehr, sehr unterhaltsam und auch visuell wirklich ziemlich abgefahren diese Geschichte erzählt.
Hat mich so ein bisschen an Edgar Wright erinnert.
Ja.
Also so Scott Pilgrim nur... Die irische Version.
Durchaus, ja. Ja, erzählen wir vielleicht ein bisschen was über diese auf wahren Begebenheiten basierende Handlung.
Okay, ja, das mache ich einfach mal, weil ich ansonsten, glaube ich, nicht ganz so viel dann am Ende zu sagen habe. Auch wenn ich ihn sehr gut fand, kann ich gleich mal vorneweg sagen. Es geht um die drei Charaktere, wie schon gesagt, Liam, Nisha und JJ. Die auch tatsächlich sich selbst spielen. Also die Band spielt in dem Film sich selbst. Ich muss auch echt sagen, das ist so eine Sache, die ich mega geil fand. Und letztendlich geht es so ein bisschen um diese verlorene Generation, nachdem die IRA eben nicht mehr so aktiv war. Und die aber, deren Eltern sehr aktiv waren noch in dieser Widerstandsbewegung gegen die Briten. Und die eben mit diesem grundlegenden Bewusstsein aufgewachsen sind, dass die Briten sie eingenommen haben und sie unterdrücken und eben auch die Sprache unterdrücken. Also wir haben ja eben, das ist sie, glaube ich, die späten 2010er, ne? Es ist so, ich glaube, ja. 2019 soll das sein, 2018, 19 spielt das, glaube ich, oder ja. 17.
Also die Gründungszeit der Band.
Genau,
ja.
so um die Gründungszeit der Band, wo es eben vor allen Dingen darum geht, dass die irische Sprache als gleichberechtigte Sprache zum Englischen anerkannt werden soll. Und das ist so dieser ganze politische Hintergrund, der sich in dem Moment abspielt. Und wir haben ja. da eben Liam und Nisha, die Teil dieser Ceasefire Generation sind. Nishas Vater? Genau, ja. Nishas Vater Arlo war so ein paramilitärischer Dude, der seinen Tod gefaked hat, sehr schön von Michael Fassbender gespielt wird und jetzt ja im Untergrund lebt, aber immer noch so diesen kompletten, wir müssen hier die Revolution starten, Vibe hat. Ja, und Liam und Nisha sind, ja, ich würde sagen, die wissen nicht so richtig, was mit sich anzufangen, nehmen viele Drogen, sind auf Partys, sprechen irisch viel, sind seit sie, keine Ahnung, 4 Jahre alt, sind beste Freunde und haben so ein bisschen diese Ambition, Rapper zu werden, aber erst nachdem sie JJ treffen. Das passiert eben, JJ ist ein Lehrer, ein Sprachlehrer, genau, ein Musiklehrer, genau, und der die irische Sprache aber eben auch voranbringen möchte in der Schule. Und der, ja, ich würde sagen, der ist so ein bisschen desillusioniert von den Lehrbüchern, diesen irischen Lehrbüchern, die gefühlt aus 1920 kommen, wo es dann darum geht, dass irgendwelche Kinder Torf stechen. Und er findet das alles relativ ätzend und wird dann aber als irisch Übersetzer gerufen, nachdem Liam festgenommen wird von der Polizei während eines Raids. Und er trifft dann auf Liam, der nur irisch sprechen möchte mit der Polizei, der sich weigert, Englisch mit denen zu sprechen. Deswegen brauchen sie den Übersetzer. Und ja, dabei merkt JJ, dass er doch ein bisschen mehr mit Liam gemein hat als mit der Polizei. Und sieht auch Liams Gedichte beziehungsweise Rap-Verses, würde ich sagen. Und ja, beschließt dann, dass er den beiden Jungs helfen möchte, ihre Rap-Karriere zu starten. Und dadurch entwickelt sich das dann so ein bisschen.
Ja, genau. Und tatsächlich enorm erfolgreich. Also ja. Aus dem Auftritt im Pub, wo sie noch so vor ein paar, weiß ich nicht, besoffene Dudes spielen, wird dann irgendwann tatsächlich dann irgendwie der große Erfolg. Ja. Und
enorm erfolgreich, andere, aber auch eben enorm kontrovers und permanent ja. verfolgt von paramilitärischen Gruppen, der Polizei, irgendwelchen Leuten, die Probleme damit haben, dass sie über Sex und Drogen reden. Es ist eben auch sehr kontroverse Musik, die sie machen. Es ist eben, alles gut, es ist am Ende des Tages Hip-Hop, der... Ja, der eben
Ja, es ist Hip-Hop, der sehr
explizit ist.
Ja, also es ist einfach Hip-Hop in der Tradition davon, dass marginalisierte Menschen ihre Lebensrealität ausdrücken, die eben auch Kriminalität und Drogen und all das beinhaltet. In diesem Fall halt auch, und das macht der Film auch nicht, das Ganze halt komplett reflektiert oder sozusagen irgendwie eine warnende Geschichte darum baut, sondern sie erzählen halt, was ihr Alltag ist, und wenn der Drogendealen beinhaltet, dann beinhaltet der Drogendealen, und wenn Drogen das sind, was sie besingen wollen als eines der Elemente, das ihnen Freude gibt in ihrem tristen, kolonisierten Alltag, dann ist das halt auch so, und das haben sie eben durchaus ja mit auch dem frühen amerikanischen Hip-Hop, bevor das ein Mainstream-Genre war, gemeinsam. Also
ja, und noch dazu halt eben in der Sprache der Unterdrückten. Ne? Also
auf jeden Fall. Also ganz spannend finde ich auch, dass ja, also Belfast ist ja im Grunde eine geteilte Stadt, ideologisch immer noch. Und was ja Liam und Nisha erleben, ist, dass sie im Grunde zu keiner dieser zwei Fronten passen. Also dass sie weder den Protestanten gefallen, also weil sie ja einfach ausgesprochen Republikaner sind, und aber auch die irischen Freiheitskämpfer, die ja katholisch geprägt sind, nicht so toll finden, dass sie halt über Sex und Drogen rappen, und dass sie dann im Grunde wie so zwischen den Stühlen sich befinden. Und das finde ich ist halt eine super spannende Perspektive irgendwie, weil ja, eine geteilte Stadt, Belfast hat ja einfach diese Geschichte durch die Troubles, dass es da eigentlich immer nur diese zwei Fronten gab, und genau dieses sich irgendwie aus dieser Geschichte so ein bisschen rausnehmen wollen und so eine andere Sache machen, das fand ich, haben sie halt genau so gezeigt in dem Film. Also das ist ja auch der Rap, den sie machen. Ist ja weder das eine noch das andere, sondern irgendwie was dazwischen. Eine moderne Version von vom irischen Freiheitskampf.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem kämpferisch halt. Ne? Trotzdem bedienen sie sich ja auch eben der Sprache dieses Kampfes um Unabhängigkeit, der ja auch im Endeffekt eigentlich beide Lager miteinander vereint, so die Sprache, ne? Und die Marginalisierung. Und was ich halt so bemerkenswert fand auch, was der Film halt da auch nochmal reinbringt, wirklich als Film, abseits dieser Lebensgeschichte, dieser Bandgeschichte, ist halt eben auch die Rolle der Frauen, also das Leid der Frauen halt auch wirklich, gerade eben in der Position, in der Funktion quasi dieser, der Mutter von Nisha ist es, ja?
Ich glaube, Nisha ist Mutter. Ja, Nishas Mutter.
Genau, die ist halt... hat halt Agoraphobie, also hat große Schwierigkeiten damit, ihr Haus zu verlassen, und ist im Grunde in so einer Art Starre, in so einem Limbus gefangen, weil ihr Mann halt ist für tot erklärt, aber läuft halt noch rum und taucht ab und an auf. Und
sie wird halt auch ständig von der Polizei überwacht und verfolgt. Mhm. Also.
Genau, und das aber es gibt halt auch sozusagen dann Momente, wo sie eben halt auch wieder zurück ins Leben findet, unter anderem halt zum einen durch die Musikkarriere ihres Sohns, aber halt auch durch Entscheidungen, die sie trifft, die wir jetzt nicht spoilern würden, aber sie übernimmt da halt auch eine wichtige Rolle und ist wie eigentlich alle Figuren in dem ganzen Film eine Figur mit Agency.
Ja, ich fand auch ganz spannend, es ist nur eine ganz kleine Rolle eigentlich, also kleine, aber so im Vergleich zu den anderen, die Rolle der Georgia, die die Freundin von Liam spielt, beziehungsweise die Liebschaft von Liam, würde ich es mal nennen.
Ja, am Ende schon Freundin, also ja, die Beziehung.
Am Ende, aber erstmal F+, würde ich es nennen. Und die ja in Belfast geboren ist, aber eigentlich britisch ist und gleichzeitig und sich in diesem konstanten Struggle befindet, dass sie eben britische Eltern hat oder protestantisch ist.
Also protestantisch, das, ne? Vielleicht kann ich das nochmal klarstellen. Also die Teilung ist immer noch eine ideologische, also religiös sozusagen motiviert, behaftet, weil sozusagen die Briten immer protestantisch waren und der Katholizismus in Irland schon eine ganze Weile vorherrscht. Und deswegen könnte man sagen, also diese ideologischen Fronten sind vor allem religiös und aber halt auch so ein bisschen abstrakt, weil ja dann einfach noch so viel Geschichte und so viel Dinge mit reinspielen, die von den Briten politisch getan wurden. Aber im Grunde die zwei Fronten sind die Katholiken versus die Protestanten. Also die Katholiken sind sozusagen auf der Seite der irischen Freiheitskämpfer, oder die irischen Freiheitskämpfer sind per se Katholiken, und die Protestanten sind sozusagen die, entweder die in England sozialisiert wurden oder die in Irland aufgewachsen, aber
britisch sozialisiert wurden dort. Ja. Genau.
Oder die sich auch selbst so verstehen. Und da gibt es halt, es kommen halt auch jede Menge Signifier vor, von halt so Spielmannszügen über Fußballvereine. Also
sehr militärisch immer wieder. Ne?
Also, ja, man merkt halt, was da drin ist. Ich würde zur Georgia-Rolle nochmal was sagen, weil das ist einer der Momente, wo ich gemerkt habe, das ist ein Film, der aus der Innenperspektive erzählt. Das kann nur die Band selber auf diese Weise machen, weil wie Liam sie kennenlernt, ist, dass der einen Kink hat, dafür Sex mit Protestantinnen zu haben. Und die beiden finden da halt eine Ebene, wo sie praktisch sozusagen die ihre Umstände fetischisieren. Also dass sie sich im Vokabular halt in dieses, ja, ich bin hier die britische Unterdrückerin und ich bin hier der irische Widerstandskämpfer reinlehnt. Aber es ist halt eben für die ist es halt ein Kink-Ding. Und das finde ich halt einfach, also das hätte niemand so geschrieben, wenn und er spielt sich ja halt auch noch selber in diesen Szenen. Also das ist halt auf jeden Fall etwas, was eben eine Innenansicht ist, die man sonst nicht bekommen hätte, wie das halt auch einfach komplett auf Begehren sich auswirkt, wenn man in so einer Gesellschaft aufwächst, und gleichzeitig zeigt es eben halt auch Nuancen von Beziehungen, die da entstehen, weil die müssen halt auch austarieren, was ist okay im Bett zu sagen, was ist okay auf der Bühne zu sagen und was ist okay in unseren Alltagsgesprächen zu sagen, und erst als sie da eben sozusagen eine Ebene finden, funktioniert das auch als Beziehung, und vorher ist es halt eben dieses Freundschaft plus Spielpartnerin-Ding, wie auch immer man es nennen möchte, und es gibt halt einfach viele solche Ebenen an Detail da drin, wo eben die Bandmitglieder sich selber spielen, man das merkt, dass sie auch halt bereit sind, noch eine Spur weiterzugehen in Spezifika und auch sich selber ein bisschen lächerlich zu machen oder halt ihre spleenigen Seiten zu zeigen oder ihre Fehler. Und da würde ich es halt durchaus auch in die Tradition von zum Beispiel Batman setzen, dass halt das oder halt vielleicht auch Piece by Piece, dass momentan eben nicht mehr nur noch das Biopic von verstorbenen MusikerInnen, die dann heroisiert werden. Ich glaube, da ist mit Bohemian Rhapsody einfach die plastikste Version entstanden, und danach ist jetzt auch durch. Und gerade gibt es halt eben sozusagen diesen autobiografischen Ansatz, der für mich jetzt gerade einfach sehr erfrischende Filme entstehen lässt. Und Kneecap ist ja, haben wir schon gesagt, im Stil an Edgar Wright erinnern, schnell geschnitten, clever. Die Figuren sind ungewohnt, weil sie eben so menschlich erzählt sind, weil es autobiografisch ist und nicht diesem klassischen Muster folgt, sondern mehr dem, was ihnen wichtig war, zu erzählen. Und das rechne ich dem Film hoch an in der Konstruktion, aber rechne ich auch den Darstellenden bzw. den Musikern hoch an, weil sie einfach bereit waren, sich so sehr zu öffnen.
Ja, ich musste auch sehr an Batman denken, tatsächlich. Ja. Nachdem du von dem Film erzählt hast, war ich so, das ist so schön, dass es dieses Jahr schon zwei Biopics gibt, wo ich sage, wow, die machen mal irgendwie was anders und so autobiografisch und nehmen sich selbst auch nicht so unfassbar ernst. Und ich glaube, das ist so einfach das Schöne an diesen Filmen, das, was die irgendwie besonders macht, auch wenn sie komplett unterschiedliche Filme sind.
Ja, und sie alle, diese Filme, also Piece by Piece hat halt Synästhesie, das dargestellt wird, Better Man hat hier Körperbildstörungen, und dieses hat Drogenkonsum, und alle nutzen filmische Mittel, um das darzustellen. Also hier die Drogenkonsum-Episoden hier, die werden halt auch nochmal abstrakter, als der Rest des Films schon ist. Also man merkt, wenn die Figuren auf Drogen sind.
Mhm. Ja, da war jetzt echt viel drin, tatsächlich. Also zum einen die Nods, die Referenzen, die hier immer mal wieder irgendwie auftauchen, an Filme, ne, du hast es jetzt schon irgendwie zitiert, aber es ist auf der anderen Seite halt auch irgendwie so ein bisschen ein 8-Mile-Turn drin, so von wegen von der eigenen Realität, vom eigenen Alltag, vom eigenen Lebensumfeld halt irgendwo auch zu berichten mit Rap-Texten, aber auf der anderen Seite sind auch so tatsächlich ein paar schöne, kleine, offensive oder offensichtliche Verweise zu Trainspotting drin. Und ich finde, der Film hat auch wirklich das Potenzial, durchaus irgendwo so einen Kultstatus zu erreichen. Also wenn der sich mal rumgesprochen hat, tatsächlich. Weil der halt wirklich einfach unglaublich viel Spaß macht, aber darüber hinaus auch wirklich unheimlich viel erzählt, finde ich. Also, dass er halt eben über diese klassische Band-Biografie halt eben hinausgeht und wirklich viel zu erzählen hat, und das dann auch nochmal mit wirklich, wir haben es auch schon erwähnt, mit visuell wirklich sehr, sehr abgefahrenen und außergewöhnlichen Mitteln, mit Zeichentrick und Knetanimationen, mit immer wieder halt auch in den Texten, die ja eingeblendet werden, in Handschrift, und das Ganze halt wirklich visuell auch sehr, sehr gut umsetzt, finde ich. Also es ist, ja, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite, du hast es auch schon gesagt, Lisa, es ist einfach absolut bemerkenswert. Also wir gingen da auch so raus irgendwie aus dem Film, wir hatten den zusammen noch in der Sneak gesehen hier. Der Heiner hatten auch schon zweimal gesehen, war auch total begeistert, der Flo ebenfalls so. Und wir haben uns halt echt gedacht so, ey, wie gut spielen die bitte schön? Also gerade DJ Provi, ne? Also gerade der Lehrer, der hier so die integere Rolle irgendwo im Mittelpunkt steht. Und der ja auch eben noch diese Beziehung mit seiner Frau dann halt eben, die noch mitbehandelt wird, seine Position und seine Rolle halt eben auch an der Schule, beziehungsweise seine Frau ist ja dann auch wiederum selber politisch aktiv und kämpft halt eben für die Anerkennung der Sprache und für den Erhalt der Sprache, und die machen das beide auf unterschiedliche Art und Weise. Das ist schon echt klasse, wie die das spielen. Das ist einfach unglaublich überzeugend, wirklich.
Auf der Insel würde man sagen, it's good crack.
Ja. die Musik übrigens auch tatsächlich, also die Musik ist auch hörenswert. Das ist jetzt nicht so ein, also wenn ihr jetzt keine, ihr habt jetzt schon ein bisschen was gehört, aber wenn ihr keine Vorstellung von der Musik habt, das ist halt nicht so hier Lo-Fi, Hip-Hop, wo im Grunde jemand einen politischen Text vorträgt, sondern das ist schon Musik, die nach vorne geht. Also das ist schon eher uppergetriebene Tanzmusik teilweise, und das macht es unterhaltsamer anzusehen als...
Ja, es kommt natürlich aus dieser Rave-Culture raus, ja, ne, die ja eigentlich eine britische Sache halt auch ist, ne, die in England ja genauso irgendwie groß war, gerade eben in den 90ern, Nullerjahren, und da sind da auch so ein paar schöne Verneigungen halt auf dem Soundtrack natürlich zu hören, den wir auch als Soundtrack des Monats im nächsten Monat auf jeden Fall noch vielfach hören werden. Also ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil ich Orbital sehr, sehr liebe, hier Belfast halt irgendwo als Stück auch zu haben, was wirklich auch aus den 90ern stammt und ja so eine Rave-Anthem ist, quasi so eine Hymne eigentlich aus dieser Zeit, und vieles anderes, was da halt irgendwo drin verarbeitet wird, halt eben auch was auch die Zeit und das Heranwachsen dieser Figuren halt dann auch sehr gut symbolisiert, und das ist schon echt alles sehr, sehr gut, was da so zusammenkommt, ne? Ja. Magst du den Abschluss machen, Lisa?
Marie? Gerne. Also ich habe ja schon gesagt, it's good crack. Also der Film ist sehr irisch und auf sehr gute Weise und trotzdem unheimlich modern. Und ich hoffe, es gab ja schon in der Geschichte mehrere Versuche eines Celtic Revivals. Das letzte Mal wurde das Ende des 19. Jahrhunderts versucht. Mich würde mich freuen, wenn, also ich bereue es ein bisschen, dass ich damals, als ich in Irland studiert habe, keinen Irish-Kurs gemacht habe. Ja, ich weiß nicht, ich würde mich freuen, wenn der Film einfach mehr Aufmerksamkeit für diese Sprache und für die Schönheit dieser Sprache, weil, also Rappen funktioniert anscheinend sehr gut in Irish, wie wir jetzt in dem Film gesehen haben. ja, wenn einfach da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und vielleicht auch Interesse für die Geschichte und wie Belfast an den Punkt gekommen ist.
Ganz besonders auch eben aufgrund der Tatsache, wir hatten das ja jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit mit The Quiet Girl, einem Film, der halt auch so als einer der ersten galt eigentlich, der so im großen Teilen halt eben in der irischen Sprache gedreht wurde und erzählt wurde. Aber der Unterschied ist halt hier ganz klar eben, dass hier mal, wie es halt sonst üblich ist, nicht eine historische Geschichte erzählt wird, sondern halt wirklich eine aktuelle. Und da nochmal einen anderen Nerv trifft. So. Aber ich finde es absolut bemerkenswert und klasse, dass es auch international halt irgendwie so eine große Wahrnehmung gibt, eben für die Sprache, für die Kultur, für die Menschen und ja, natürlich auch irgendwo für das Politische und die Unterdrückung. Ne? Also deswegen unbedingt anschauen, Kneecap mindestens einmal. Ich habe es jetzt auch schon irgendwie dreimal hinter mir und ich kann ihn immer wieder anschauen. Es ist wirklich wieder immer wieder ein Fest. Und ja, zu Recht unser Filmstart der Woche. Und natürlich hören wir jetzt auch noch Musik aus dem Soundtrack. Sick in the Head habe ich ausgewählt hier, oder Flo eigentlich, der auch ganz herzlich grüßen lässt und großer Fan ist von diesem Film. Sick in the Head war auch der es in die Endrunde geschafft hatte für die Oscar-Nominierungen. Sick in the Head von Kneecap aus dem Soundtrack zum gleichnamigen Film.
Dieser Streit hier, nebenbei mitgefilmt, betraf den verdienstvollen Produktionsleiter Walter Sachser. Zufälligerweise war ich einmal nicht gemeint.
Eurer Gewichse mit eurer Freundschaft! Ich möchte deinen Dreck! Wir brauchen einen Fotografen! Verstehst du? Na, mach doch deinen Scheiß!
Der Anlass war vollkommen nichtig und ich selbst griff erst gar nicht ein, weil Kinski im Vergleich zu anderen Ausbrüchen eher milde wirkte.
Mach deine eigenen Sachen!
Ja, der großartige Werner Herzog und sein liebster Feind. Schön, wir sind mittendrin in den
Filmstarts der Woche.
Genau, und wollen reden über einen Film. Da war ich auch relativ gespannt eigentlich, muss ich sagen. Mal wieder ein Werwolf-Film im Kino und es ist ja durchaus reizvoll, wenn ein Regisseur, durchaus auch Horror erfahren, dem Ganzen so ein bisschen einen neuen Anstrich gibt, einen frischen Anstrich gibt. Die letzten Werwolf-Filme sind ja auch schon wieder ein paar Jahre her, ne? Oder?
Die großen, ja, glaube ich.
Ja, genau. Also ich erinnere mich da noch an Wolf beispielsweise mit Jack Nicholson.
Ja, das war so ist der ja große. Wirklich ein paar Jahrzehnte her.
Genau, aber seitdem gab es auch nicht wirklich so wahnsinnig viel. Und deswegen bin ich gespannt, was ihr zu erzählen habt zu Wolfman.
Wir sind übrigens ich und Robert, der ist mittlerweile
Hallo
auch hier.
Hallo Robert, grüß dich.
Hallo.
Man müsste dich hören jetzt.
Ich mach dich mal lauter.
So, da kann man dich nämlich hören. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ihr habt euch Wolfman angeschaut in der letzten Woche und ja, der Film kommt von einem Regisseur, der gerade dir, Robert, ja glaube ich, durchaus am Herzen liegt, ne, Lee Whannell.
Das auf jeden Fall, weil es ist Lee Whannell, der eben seine Anfänge damals mit Saw gemacht hat, also jeweils als Darsteller und auch Drehbuchautor. Und er gehörte zu dem Couple sozusagen James Wan und Lee Whannell. Die beiden, James Wan hat immer Regie geführt und Lee Whannell hat immer das Drehbuch geschrieben und war mit Hauptdarsteller damals junge australische Regisseure, die mit Saw diese, ja, was Großes aufgetan haben, was wirklich sehr viel Trubel gemacht hat. Und Lee Whannell hat dann auch noch die Insidious-Reihe mitgeschrieben und Insidious 3 war dann sein Regiedebüt. Das hat also schon James Wan hat 1 und 2 gemacht, er hat die 3 gemacht sozusagen nicht schlecht, ne, im bekannten Fahrwasser mit Leuten, die man schon kennt, zusammengearbeitet. Und mit Upgrade hat er sein erstes Einzelwerk vorgestellt, was eigentlich auch leider damals nicht ins Kino kam bei uns, einfach nur Blu-ray verspätet, aber sehr gut war. Und im Jahr 2020 mit der Unsichtbare auch ein absolut großartiges Remake gemacht hat von den Unsichtbaren, ja. Was wirklich Impact war, also wirklich auch atmosphärisch, auch bei Upgrade, das war ja so ein Sci-Fi-Film, so ein bisschen in einer leichten Sci-Fi-Sache mit so versalberten Sachen und Atmosphäre ist auf jeden Fall, was er kann. Ja, und diesmal Wolfman, also eine wieder sozusagen eine theoretisch eine Verfilmung von Universals Wolfman, aber hiermit komplett, sag ich mal, komplett frisch rangegangen.
Ja, das hat mit dem klassischen Werwolf gar nicht so viel zu tun. Wir erleben im Grunde ein Horrorkammerspiel in der einsamen Hütte im Wald, wo eine Familie vom Monster vor der Tür bedroht wird und die Nacht überleben muss. Das Ganze ergibt sich so, dass wir erst die Kindheit von Blake sehen, einem Jungen, der in den Wäldern Oregons aufwächst mit seinem sehr strengen Armee-Veteranenvater, sich dann vor dem zurückzieht. Man hat auch einen Schnitt von 30 Jahren, wo man Blake selber in seiner Familie sieht. Er ist sehr liebevoll zu seiner Tochter, aber manchmal gibt es halt Momente, wo man merkt, dass sozusagen die alten Instinkte, wie sein Vater war, bei ihm durchkommen und er aktiv dagegen ankämpft. Seine Frau Christine ist Journalistin und übernimmt sozusagen die brotgewinnende Rolle in ihrem Familiensystem, während Blake mehr die Care-Arbeit macht und dann trifft, während ihre Beziehung gerade irgendwie so ein bisschen vage am Struggeln ist, einen Brief ein, der sagt, dass Blakes Vater für tot erklärt wurde, nachdem er lange in den Wäldern verschollen war. Und diese Familie bricht dann auf, um nach Oregon zu fahren und das Haus des Vaters auszuräumen. Und schon bevor sie im Haus angekommen sind, werden sie von einem mysteriösen Wesen angegriffen, das Blake verletzt. Sie kommen ins Haus, aber Blake beginnt Symptome einer schrecklichen Krankheit zu zeigen. Und es ist nicht gespoilert, wenn bei Wolfman gesagt wird, dass das die Verwandlung ist in einen Werwolf, die dort beginnt. Würde ich mal sagen, ist erstmal die Handlung, also alles sehr runtergebrochen auf Horror-Basics.
Genau, und wir haben das sozusagen, ist es diesmal so richtig dargestellt, wie halt also so eine Krankheit auf jeden Fall, wie ein Virus, eine Infektion. Und das halt, was ja früher, ich meine, bei den Zombies war es auch damals auch so, die waren einfach so da. Und dann gibt es dann später so bei Zombie-Filmen so Erklärungsversuche, was ich irgendwie, dass irgendwie Experiment schief gelaufen ist oder dass es um ein Virus geht oder so. Und hier hat man eher so den, authentischen, realistischeren Ansatz, könnte man so sagen, genommen. Weil hier geht es auch nicht darum, um die klassischen Sachen wie, hier verwandelt sich jemand zum Vollmond oder so. Es ist einfach so, hier wird man infiziert, verwandelt sich langsam und dann wird man halt dazu, weil es wirklich wie so eine, wirklich eine Krankheit ist und es wird immer mehr. Und eigentlich wollten sie ja oft in die Hütte rausfahren, um die Familienbindung ein bisschen stärker, ne? Weil ein bisschen so, die Frau ist Journalistin und er kümmert sich viel um das Kind und sie wollen eigentlich die Familienbindung stärken und wollten eigentlich das so nutzen, über den Sommer dort bleiben, das Haus ausräumen und Jasmin, die Familienbindung, die wird hier jetzt ganz anders vonstatten gehen, ne?
Auf jeden Fall. Also der Film hat durchaus Generationentrauma zum Thema. Das wird auch, der geht da nicht subtil mit um. Das ist ein Film, der erste Jumpscare ist der Vater von Blake im ganzen Film und man merkt, dass halt so, wie Leute mit Trauma und mit schlimmen Erinnerungen umgehen und wie sie halt versuchen, das nicht weiterzugeben, aber auch daran scheitern können, ist Teil des Horrors. Und wie diese Krankheit und halt auch symbolisch halt so, traumatische Gewalterfahrungen und Patriarchat, Leute voneinander entfremden, ist auf jeden Fall ein Thema, das in dem Film dargestellt wird. Denn wir kriegen den Horror sowohl aus der Perspektive der Frau, die ihren geliebten Mann zum Monster werden sieht und ihre Tochter beschützen muss, aus der Tochter, die halt gar nicht versteht, was mit ihrem Vater los ist und warum ihre Mutter so auch teilweise eben abweisend auf den reagiert, aber auch eben aus der Perspektive des Vaters, der sich bei vollem Bewusstsein, dass jetzt gerade was groß schief geht, in ein Monster verwandelt. Also da kriegen wir drei Horrorperspektiven aufeinander und es gibt immer wieder Bilder, die auch darstellen, wie halt diese Entfremdung vonstatten geht. Unter anderem, dass wir aus der Perspektive von Blake als Werwolf sehen, wie er die menschliche Sprache nicht mehr versteht und deswegen nicht hören kann, wie seine Familie ihm sagt, dass sie ihn liebt. Und solche Tragik wird in dem Film aufgebaut und das hat für mich auf jeden Fall auch einen Teil des Horrors ausgemacht. Einfach die menschlichen Aspekte in dem Ganzen und wie es eigentlich für jede Figur eine komplett tragische Wendung ist. Ich glaube, das hat für mich den Film getragen, neben halt durchaus sehr gut gemachten, auch praktischen Effekten, was halt die Werwolf-Verwandlung und eklige Verletzungen und sowas angeht. Da spart der Film auch nicht mit.
Ja, dass die Maske, also diese Effekte, also diese, wenn Fingernägel abbrechen, wenn da die Nägel rauskommen, wenn halt die Knochen, also es verändern sich ja auch Gelenke und alles oder Gesichtsformen und so. Und das sieht eben alles sehr, sehr gut aus. Also sind alles viele bestimmt praktische Effekte. Und wenn eventuell CGI dabei sein sollte, dann sieht man es nicht. Wenn Sachen mit CGI gemacht sind, sieht man gar nichts davon. Sieht alles aus, als wäre es praktisch. Das ist das, was ich eigentlich von so einem Film erwarte. Eigentlich. Das ist schon schlimm, dass man loben muss, dass man CGI eventuell nicht sieht, wenn es das hier gibt. Aber es sieht alles fantastisch aus. Man hat eine wunderbare Atmosphäre. Es ist immer sehr gruselig, sehr, sehr dunkel. Ich habe auch an einigen Kritiken gelesen. Flo hat ja auch sehr das ganz, ganz Dunkle auch nach unserer Filmbesprechung, nachdem wir aus dem Kino sind, gesagt, dass es manchmal zu dunkel war und überlegt, ob es am Projektor lag. Ich habe in anderen Kritiken aber schon gelesen, dass schon andere auch geschrieben haben, dass es denen zu dunkel ist. Aber vielleicht ist es dann wirklich Nuance, wenn man dann, ich meine, das ist bei diesem Film, der wirklich nur im Dunkeln spielt. Und wenn man hier im Dunkeln was erahnen muss, wo man sagen, dass da denke ich auch jetzt an den Unsichtbaren, da ist es so, dass man immer das Bild sieht und man überlegt, ob man was gesehen hat, aber man sieht alles und der Unsichtbare ist unsichtbar. Hier ist es andersrum, hier ist es dunkel und er laut haben irgendwo im Dunkeln. Ne? Es ist bestimmt absichtlich, aber bestimmt braucht man auch eine, ist es scheinbar, ja, ganz feine Einstellung, wenn der Projektor scheinbar 3 Stufen zu hell und zu dunkel ist, ist scheinbar auch schon das alles vorbei, was man im Home Cinema dann natürlich anders machen kann. Aber eigentlich war das alles schon ja ziemlich gut. Und ach so, ich muss noch sagen, ich kam nach der Arbeit und hatte manchmal wirklich lange also Zeit, also stark zu kämpfen, dass ich wach bleibe, weil der Film ist ziemlich ziemlich ruhig. Der ist ziemlich ruhig und nimmt auch den Aufbau mit der Familie und so ziemlich einen ruhigen Anlauf. Und auch wenn dann immer so manchmal Action oder Sachen passieren, bleibt der Film auch lange ruhig und kommt dann immer mit ganz krassen Schocksachen. Also der Film ist gar nicht so ganz groß und ich hatte tatsächlich durch die anderen Filme hatte ich auch was ganz Großes erwartet. Ich musste mich erstmal anfreunden damit, dass es so eine Art Kammerspiel ist.
Ja, ein bisschen auch zurück zu den Wurzeln. Bei Saw am Anfang ist ja, also da ist ja halt auch so die Prämisse, ist hier sind 3 Leute in einem Raum und auch hier sind es wieder 3 Leute in einem Raum und da wird Spannung drauf aufgebaut.
Genau, und hier geht es eben wirklich um die Kernfamilie, also um das die Entfremdung und wie er sich auch gegen diese Verwandten, also diese Sachen, er wehrt sich auch dagegen.
Ja.
Ne? Es gibt, man kann sagen, es gibt den anderen Part, der sich nicht wehrt, der sich dahin gibt. Und es gibt also die andere Figur. Und es gibt ihn, der sich seine Frau auch und seine Tochter beschützen will und sich dagegen wehrt und sagt, nein, ich will mich nicht verwandeln, ich will nicht zum Monster werden. Und das passt dann zu den ganzen Sachen, was du alles erklärt hast über diese, ja, deine, was du da gelesen hast, macht das dann eindeutiger.
Ja, also ich würde sagen, um halt auch ein bisschen zum Abschluss des Films zu kommen, es ist wirklich einfach solides Horrorhandwerk. Es ist in keinem Moment ironisch gebrochen, sondern es ist ein Film, der sich und seine Figuren ernst nimmt, der an Originalschauplätzen dreht. Also sie sind nach Oregon gefahren, um da zu filmen und die Berge im Hintergrund machen einen Unterschied und die Wälder. Und es ist ein Film, der eben praktische Effekte und all das nutzt und einfach soliden Horror liefert. Und ich bin absolut zufrieden mit dem, was ich gesehen habe.
Ja, auf jeden Fall. Ich werde noch mal zu Hause schön wach in Ruhe da noch mal angucken. Aber auf jeden Fall, es ist solid gut gemachtes Kino. Ich habe auch gesehen, Schnitt und Kamera ist immer von denselben Leuten, die auch mit den anderen Trainern zusammengearbeitet hat. Und die Score hat hier Benjamin Walfisch gemacht, die gar nicht zu stark auftut, weil er hat eigentlich so Scores, die richtig stark mal auftun. Ist hier dezent im Hintergrund. So wie der ganze Film etwas dezent und ruhig daherkommt, passt das auch alles zusammen. Und ja, auch der Horrorfilm der Woche, sage ich nur.
Ja, der Horrorfilm der Woche auf jeden Fall, atmosphärisch und auch mit breitem Start. Wir geben uns die Gelegenheit, den Wolfman zu sehen. Sucht euch einen mit einem guten Projektor aus. Die Dunkelheit macht einen Unterschied.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Ja, wer hat Angst?
Wir müssen sofort raus hier.
Jawohl, stimmt, der Horrorfilm der Woche, da mussten wir das gerade noch spielen hier und bedanken uns ganz herzlich bei Robert in der Leitung. Danke, Robert.
Bitte, tschüss.
Tschüssi. Hey.
Viel Spaß noch.
Aquarius. So, aber von her kommen wir jetzt zu einem anderen Thema und zwar zu einem Stoff, der ja doch schon das ein oder andere Mal verfilmt wurde, oder Toni?
30 Mal habe ich gelesen.
Holy.
Und wir sehen jetzt, bekommen jetzt den 31. Graf von Monte Cristo zu sehen auf der Leinwand. Und genau, der kommt, wie sollte es anders sein, aus Frankreich. Der Originalstoff nach dem Roman von Alexandre Dumas, geschrieben und, wie du also schon sagst, x-mal verfilmt. Und wir haben jetzt Pierre Niney in der Hauptrolle dieses neuen Grafen von Monte Cristo, der in Frankreich schon eine relativ große Nummer ist.
Ja, also Yves Saint Laurent hat er gespielt beispielsweise, daher könnte man ihn vielleicht auch hier kennen. Aber klar, er ist echt so der Beau eigentlich, der schon ein sehr breites Publikum hat in jedem Fall. Bei Franz war er auch zu sehen, von François Ozon beispielsweise damals.
Ja, und er tritt jetzt hier also in diese großen Fußstapfen, die auch schon sein Landsmann Gérard Depardieu bekleidet hat oder Richard Chamberlain. Und ja, und von dieser Besetzung dieser Hauptrolle hängt natürlich bei diesem Stoff auch viel ab, ob der Film dann funktioniert oder nicht. Und ich hatte ein bisschen Bedenken, als ich schon wieder gesehen habe, der geht schon wieder über 170 Minuten irgendwie. Gute Filme können ja heutzutage gar nicht mehr unter 2, 2,5 Stunden, was ich manchmal ein bisschen belastend finde. Aber ich muss sagen, der Film hat mich doch gut unterhalten und auch über die 2,5 Stunden, auch wenn er sicherlich an der einen oder anderen Stelle hätte noch ein bisschen gekürzt werden können, hat es nicht wehgetan.
Aber er hat ja auch viel zu erzählen.
Ne? Ja,
also
ja.
Die Ausgangssituation quasi und dann halt eben den Vorfall mehr oder weniger und dann die Rückkehr. Also da macht man normalerweise 3 Teile draus im Kino.
Ich muss ja gestehen, ich habe tatsächlich mich vorher noch nie irgendwie, ich hatte noch keine großen Berührungspunkte mit dem Grafen.
Oh, ich hatte die beiden damals gerne gesehen. Das ist so Kindheitserinnerung.
Also weder die Romanvorlage gelesen, noch einen dieser habe ich es irgendwie geschafft, um 30 Filme herumzukommen.
Das höchste Zeit.
War vielleicht auch irgendwie ein Punkt, der mir ein Stück weit geholfen hat, mit diesem Film oder diesen Film so gut anzunehmen. Und ich habe dann gestern noch mal ein kleines bisschen gelesen, was du schon sagst. Also da ist ja wirklich sehr viel im Vergleich zu der Romanvorlage. Das war ja so eine Art Serienroman, wo sehr viel passiert ist und sehr viele Wendungen und Irrungen und das dann schon auf 170 Minuten in Anführungszeichen zu reduzieren, ist schon eine Herausforderung.
Ja, es gab ja auch Serien, ne, diverse, die das schon aufgegriffen haben in jedem Fall. Aber hier ist es schon relativ kompakt erzählt, so zumindest was den Werdegang anbetrifft, ne, weil man muss ja auch immer gucken, wie legt man die Gewichtung quasi auf die einzelnen Teile dieses Romans und dieser Geschichte. Und in diesem Fall ist es ja eben der von Pierre Niney gespielte Edmond Dantès, der als Ziehsohn so aufwächst eigentlich in einer sehr reichen Familie.
Ja, also er ist ganz am Anfang ist er sozusagen, ich glaube, erster Offizier auf einem Schiff und er rettet also eine junge Frau und ja, er ist halt der strahlende Held und zu Hause wartet aber seine Ehefrau oder seine Verlobte, mit der er ja den Bund der Ehe schließen möchte und er gerät aber irgendwie, ist er zur falschen Zeit am falschen Ort und Liebe, Macht, Hunger, Eifersucht spielen dann die entsprechenden Rollen, dass er also Opfer einer Verschwörung wird, die ihn auf die Insel, ist auch egal, auf eine Gefängnisinsel in den tiefsten Kerker verbannt, wo er also bei Wasser und Brot nur noch vor sich hin vegetiert und seiner Tage abwartet. Und eines Tages nach vielen Jahren gräbt sich plötzlich ein mitgefangener Mönch durch seine Zellenwand. Er hat sich also ein wenig verrechnet und ist jetzt nicht in der Freiheit angekommen, sondern nur beim Nachbarn. Und die beiden schließen aber so eine Art Freundschaft. Und er verrät ihm dann auch noch, wo der geheimnisvolle Schatz der Tempelritter versteckt ist. Und als also Edmond Dantès es dann doch nach vielen Jahren schafft, dieser Gefangenschaft zu entkommen, findet er dann auch diesen Schatz und ausgestattet mit entsprechendem Kleingeld und dem nötigen Rachedurst zieht er also los, um sich an denen zu rächen, die ihn damals in diese Situation gebracht haben.
Und das macht er natürlich anonym in diesem Fall. Also gibt sich halt eben als reicher Wohltäter aus und so als ein bisschen zwielichtige Figur quasi. die Masken, die er immer aufzieht. Und begegnet halt eben seinen Widersachern und natürlich auch eben seiner Holden quasi, seiner Liebe.
Und da kommt dann so langsam schon das durch, muss ich sagen, was mir eigentlich an diesem Film am besten gefallen hat. Das ist natürlich jetzt, da es ein Romanstoff, weiß nicht, aus dem 17., 18. Jahrhundert ist oder ich glaube eher 19., ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall schon ein paar Tage alt, ist das natürlich nicht wie wenn Liam Neeson jetzt hier loszieht und Rache üben möchte, sondern das wird von langer Hand geplant und wird dort entsprechendes Katz-und-Maus-Spiel mit den Gegnern getrieben und es ist ein im besten Sinne altmodischer Film, finde ich. Und man hat ja so ein paar Beispiele, wo versucht wird, in solche klassischen Stoffe moderne Elemente reinzubringen. Also wir denken da an Guy Ritchie mit den Sherlock Holmes-Verfilmungen. Sowas fehlt hier. Und das finde ich so komisch, das klingt sehr erfrischend, mal wieder auch mal so einen relativ klassischen Film, so eine relativ klassische Story und Machart zu sehen, die ohne große durchchoreografierten Kampfszenen aus oder Actionszenen auskommt, die einfach nur Schauwerte bilden sollen, sondern hier wird sich eher wieder auf so einen Mantel- und Degenfilm, gute Kostüme, einen sehr, sehr starken Hauptdarsteller, der, du hast es eben gesagt, auf seinem Rachefeldzug sich dann diverse auch maskiert unter die Leute mischt. Und ich muss tatsächlich sagen, das ist einer der ganz wenigen Filme, wo ich finde, der sieht unter der Maske besser und fast schon natürlicher aus als ohne die Maske. Also da ist wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet worden. Und ich habe mir im Nachhinein so gedacht, also wäre dieser Film vor 20, 30, vielleicht 40 Jahren entstanden, den hätte man dort auch schon so drehen können, denke ich, dann wäre das ein Klassiker.
Ja, aber ist denn, gibt es denn irgendwas, also du hast ja schon Ausstattung erwähnt, also Kostüm und Sets und so etwas und Kamera, gibt es denn irgendwas, was den Film in der Moderne verankert oder ist es wirklich eher ein Retro-Ding?
Nö, also wir gucken uns gerade an, Lars und ich, und sind uns eigentlich einig, es ist wirklich so auf ganz altmodischer, klassischer Schiene. Durchproduziert.
Und das ist auch fast schon so ein bisschen das, was mich ein wenig abgeturnt hat. Du hast es schon gesagt, natürlich, das ist hier auch eben, es ist da eben auch eine Verfilmung, die in einer Reihe von Verfilmungen steht, gerade eben auch der Stoffe von Alexandre Dumas, die jetzt wieder eine Renaissance erleben, gerade im französischen Kino. Es gab ja auch einige Musketier-Verfilmungen in den vergangenen Jahren. Also ein Zweiteiler jetzt, ich weiß nicht, ob da noch ein dritter Teil kommt oder so, ich habe das ein bisschen aus den Augen verloren. Aber auch die sind sehr, sehr klassisch gewesen so und bringen halt nochmal so dieses klassische große Abenteuer-Kino halt auf die Leinwand. Und darauf habe ich mich ehrlich gesagt auch gefreut eigentlich so, weil es ist ein guter Stoff, ein sehr vertrauter Stoff in jedem Fall, der hier nochmal groß inszeniert wird und nochmal groß irgendwie auf die Leinwand gebracht wird. Ich weiß aber nicht, also es mag vielleicht irgendwie auch ein anderes Sehen gewesen sein, so als ich den Film in meiner Kindheit gesehen habe, die Erstverfilmungen halt eben mit Richard Chamberlain oder auch eben mit Gérard Depardieu, an die ich gute Erinnerungen habe. Aber man muss hier halt wirklich mitgehen. Also wenn unser Graf auf der Insel ins Wasser springt und und wirklich, also ich sag, ne, ungelogen, in der nächsten Szene, also wirklich wenige Sekunden später quasi vor der Haustür steht, seines alten Anwesens, auf dem er groß geworden ist quasi, dann muss man da schon mitgehen. Und auch die Masken sind ja etwas, was natürlich hervorragend umgesetzt ist in einer Verfilmung, wie du schon gesagt hast, die halt so aktuell ist, ne, weil man da auch ein hervorragendes Make-up-Design und alles hat so, aber nicht 1815. Also man muss so ein bisschen einen Glauben mitbringen irgendwo und mitgehen, dann hat man da, glaube ich, eine gute Zeit. Wenn man das irgendwie in Frage stellt, in irgendeiner Form, was da abgeht, dann ist man raus. Und das hatte ich halt so ein bisschen das Gefühl. Ich war da nicht mehr so richtig reingekommen. Also es liegt auch daran, und das kann ich vielleicht noch abschließend sagen, so was mich so ein bisschen abgeturnt hat, Der Film begleitet ja und ist die ganze Zeit halt sehr nah am Anfang zumindest halt eben beim Grafen, ne? Aber in der zweiten Hälfte des Films dann ja weniger. Denn da bewegen wir uns ja hier eben auf diesem Rachepfad und da, weiß ich nicht, gucke ich dem Ganzen halt eher zu, so was wie Edmond Dantès da handelt, beziehungsweise was seine Handlungen auch für Auswirkungen haben. Da bin ich dann weniger bei ihm gewesen. So.
Das ist erstaunlich. Das war bei mir genau andersrum.
Okay.
Also erstmal noch kurz zu dem, was du vorher sagst, also dass man da irgendwie dabei sein muss und da vielleicht über die ein oder andere Unlogik hinwegschauen muss. Halte ich mich bei sowas auch für sehr anfällig, dass mich sowas stört. Hatte ich hier selten das Gefühl. Klar, guckst du mal kurz und denkst so, naja, gut, das war jetzt, Aber es ist natürlich auch ein Abenteuer, ein Märchenstoff, so ein Stück weit. Hat mich also hier nicht unbedingt gestört und war ganz im Gegenteil eher so in einem Umfang, wo ich sage, ja, sind ein paar künstlerische, dramaturgische Freiheiten drin, die für mich aber insgesamt relativ gut funktioniert haben oder man da relativ gut drüber hinwegschauen konnte. Und was du dann danach sagst, also dass er also als er auf diesen Rachefeldzug geht, dass es dann für dich schwer war, ihm zu folgen, war, wie gesagt, bei mir ganz und gar nicht so. Ganz im Gegenteil, einfach dadurch, dass dann so ein bisschen mehr Interaktion passiert, auch mit anderen Charakteren in dieser Geschichte und man jetzt so mitgenommen wird auf diese Geschichte oder auf diesen Plan, den er da ja offensichtlich ausheckt. Da kommt mir natürlich wieder entgegen, dass ich den Stoff noch nicht kannte. Und dann so überlegt, was hat er jetzt eigentlich vor, worauf will er hinaus? Mhm. Das hat mich sehr gut unterhalten und da fand ich also diese letzten anderthalb Stunden deutlich unterhaltsamer noch als die erste.
Ich muss auch sagen, also dafür, dass der, wie gesagt, seine 3 Stunden fast lang ist, unterhält er schon gut und hat keine Längen. Also das ist so, oder wenig Längen zumindest, also er hält einen schon auf jeden Fall gut bei der Stange so und ich bin da auch mitgegangen so bis zum Schluss, aber ich habe mir vielleicht so ein bisschen mehr versprochen. Flo ging es übrigens ganz genau wie dir. Der hat das eher gefeiert, also diese diese etwas campige Art, so dieses Groschenroman-ähnliche halt, ne, da halt irgendwie so drin steckt. Und ich habe mich halt eher vielleicht irgendwie dann auch gut satt sehen können halt irgendwie an den schönen Bildern und dem das schönen, auch guten Ensemble auf jeden Fall. Anaïs de Moustier hier als Mercedes, als seine Gattin, Pier Francesco Favino, den ich sowieso ja immer liebe, der spielt diesen Pater am Anfang, da diesen Abbé, von dem er die Schatzkarte bekommt, mehr oder weniger. Und das ist schon auf jeden Fall gut inszeniert und besetzt und Pierre Nene trägt das auch.
Wie ich finde, auch was du gerade schon angedeutet hast, wirklich ein Film, der sich auch mal wieder lohnt, auf der Leinwand zu schauen. Sind wirklich schöne Bilder dabei, sei es in dem Kerker unten auf der Insel oder dann auch zum Beispiel die Duell-Inszenierung. Ich finde es einen sehr gelungenen Abenteuerfilm. Und wie ich es vorhin dir schon gesagt habe, im besten Sinne altmodisch.
Ja.
Wir haben vorhin schon so ein bisschen gewitzelt. Heutzutage ist ja vieles cringe und strange und weird. Und da fühle ich mich manchmal schon als alter Mann.
Ja, das hat es wahrscheinlich mit Wolf ein bisschen gemeint. Also, so wie es klingt, das ist einfach unironisch, diese Geschichte erzählt.
Ja, absolut bestimmt, ironiefrei. Ja. Und einfach nochmal so ein bisschen altes Abenteuerkino in neuem Gewand. Hat mir sehr gut gefallen.
Genau. Und Robert ergänzt noch, dass Pierre Niney natürlich auch im ersten OSS mit dabei war als Agent. Daher könnte man ihn auch kennen. Und dass die Musketier-Verfilmungen ja schon so ein bisschen was von John Wick eher hatten. Also eher modern inszeniert und auf jeden Fall. Im dritten OSS sehe ich hier gerade. Genau, richtig. Das war der Afrika-Film jetzt, glaube ich, ne? Oder? Das war der, ja. Da also ein bisschen was moderner auf jeden Fall mit umgehen mit dem Stoff In diesem Fall ist es aber wirklich ganz klassisches Kino, was auch auf der beim Filmfestival in Cannes seine große Premiere gefeiert hat und entsprechend erfolgreich und groß auch in den französischen Kinos lief. Mal gucken, ob es bei uns auch schafft. Der Graf von Monte Cristo, du hast es gesagt, auf jeden Fall in vielen Kinos zu sehen. Ja, in ein paar weniger Kinos zu sehen ist ein schöner, kleiner, weirder Film, der ab dieser Woche in den Kinos zu sehen ist. Und ich habe den Trailer mir angeschaut von Universal Language, über den wir jetzt sprechen wollen, und der hat mich halt echt so schön ratlos zurückgelassen. Allerdings auf der anderen Seite auch sehr neugierig gemacht auf das, was da zu sehen ist. Und man hat schon so ein bisschen einen Wes Anderson-Vibe verspürt in diesem Film.
Ja, also Wes Anderson ist auf jeden Fall mit dabei, genau wie das iranische New Wave-Kino der 80er Jahre weht dadurch. Ja, also Universal Language ist ein kanadischer Film, in dem Matthew Rankin nicht nur Regie und eine der Hauptrollen übernimmt, sondern auch mitgeschrieben hat, zusammen mit Ila Firouzbadi und Piros Nemati. Jugendfreunde kommen alle aus Winnipeg in Manitoba, Kanada, und in Universal Language entwickeln sie eine Parallelwelt, in der Winnipeg Farsi-sprachig ist, also ja von Persisch und der persischen Diaspora geprägt ist, was eben dazu führt, dass es im verschneiten Winnipeg sowas wie ein Bazaar gibt und ein Tim Hortons, was halt so eine kanadische Fastfood-Kette ist mit sehr persischem Anstrich. Und ja, das Ganze ist erstmal skurril. Also wir bekommen Französisch und Persisch mit Untertiteln in diesem Film und erleben, wie zwei Kinder versuchen, einen im Eis eingefrorenen Geldschein daraus zu kriegen und dann sozusagen durch die Stadt laufen und irgendwie ein Werkzeug zu bekommen, um eine Brille zu kaufen für ihren Klassenkameraden, der seine verloren hat. Währenddessen verlässt Matthew den Dienst in einer Behörde in Quebec und kehrt in seine Heimat zurück und möchte dort seine Mutter treffen, die ihm schon lange fremd geworden ist. Und das Ganze ist durchaus auch als Komödie zu verstehen, eben durch die skurrilen Situationen, die entstehen, wenn eben im Brutalismus von Winnipeg Elemente des Iran auftauchen oder eben auch einfach seltsame Figuren, seien es irgendwelche Schüler, die Modefotograf werden wollen und dann tatsächlich Wes Anderson-mäßig so eine altmodische Kamera in der Hand haben, oder einen Fremdenführer, der Leute zu einem Haus führt, das einfach irgendwie eine orange oder beige Brutalismus-Fassade hat und denen diese Fassade zeigt. Dann wird gefragt, haben irgendwelche berühmten Leute in diesem Haus gewohnt? Da sagt er, nein. Dann kommt die nächste Frage, welche nicht berühmten Leute haben hier denn gewohnt? Und dann erzählt er von den Leuten, die da gewohnt haben, die nicht berühmt waren. Also einfach diese Arten von Situationen. Und es ist oft halt, wird halt der Brutalismus und die Tristesse von Winnipeg halt nochmal herausgestellt, indem zum Beispiel so ein Friedhofsset auf einer Verkehrsinsel aufgebaut ist und die ganze Zeit Autos drumherum fahren und solche Ideen sind da halt drin. Und das spielt halt damit, die Stadt zu verfremden, halt zum einen natürlich durch die andere Sprache, zum anderen aber auch einfach durch diese Set-Ideen, diese Elemente, Poster, die an den Wänden hängen und eben eine Mischung aus persischer 80er Jahre Propaganda und Stadtmarketing von Winnipeg sind. Das kommt da halt vor, und das erlaubt zum einen natürlich, sich ein bisschen über die eigene Heimatstadt lustig zu machen oder die Skurrilitäten herauszustellen für Messy Rankin. Zum anderen hat es aber auch den Zweck, dass es das Gefühl zeigt, dass man, wenn man eben in der Diaspora, also in diesem Fall der Persischen, aufgewachsen ist, eben nicht wirklich eine Heimat hat, die eindeutig nur eine Sache ist, sondern da werden Sachen überlagert. Also sozusagen, man hat sowohl ein Heimatgefühl für ein Land, in dem man nie so richtig gewesen ist und vor allen Dingen, in dem man nicht auf die Weise gewesen ist, wie die eigenen Eltern da waren. Also man hat halt gar keinen Bezug dazu, wie war das Persien meiner Eltern, wenn es heute der Iran ist. Und deswegen stellt man es sich halt eben in den Referenzen und den Umständen vor, die einem gegeben sind. Das ist in diesem Fall halt Winnipeg und daher kommt diese Verschmelzung und halt einfach dieses Gefühl in dem Film umzusetzen und dafür eine komplette Parallelwelt aufzubauen. Also neben dem sehr trockenen Spiel der ganzen Figuren und wirklich, also die Dialoge sind sehr, fand ich sehr gut, auch wenn ich sie nur im Untertitel gelesen habe. Das ist halt einfach viel Cleveres, viel Pointiertes drin. Also lustig ist es auch. Ja, stellt der Film eben ja einfach eine komplette Worldbuilding-Aufgabe dar. Also das Worldbuilding ist eine der großen Stärken. Also wie der Film halt sein Setting konstruiert und sich komplett darin bewegt. Also auch die Credits sind welche, die schon in der Welt sind. Also wir kriegen alles in Farsi mit Untertiteln als Credits. Es wird halt von Behörden, die es so nicht gibt, irgendwie Kulturförderungsbehörden, die eher an Sachen erinnern, die vorher in iranischen Filmen in den Credits drin waren, aber jetzt auf Manitoba gemünzt, tauchen da auf. Also es ist einfach ein sehr detailverliebter Film und ich bin komplett reingezogen worden. Mhm. Ich habe jede Skurrilität mitgenommen. Es funktioniert eben, weil der Film sich so ernst nimmt. Die Gags werden halt nicht irgendwie gestoppt, um lange draufzuhalten oder sowas, sondern es kommt da halt einfach irgendein fantastischer, skurriler Spruch, der da einfach in Untertiteln vorbeiläuft und dann geht es weiter und hat mich wirklich unterhalten. Hm.
Ey, was ist drin in diesem Wasser, ne? Da in Kanada? Ich weiß es ja auch nicht. Also wir haben Regisseure auf der einen Seite wie David Cronenberg, der wirklich sehr eigen und einzigartig ist so in seinem Kino. Aber wir haben auch einen Guy Madden beispielsweise, ne? Der ja auch etwas recht Ähnliches macht, so seine eigenen Welten kreiert und völlig abgedrehtes, weirdes Zeug macht. So. Ja. Und dann haben wir eben hier mit Matthew Rankin auch schon einen Regisseur, der schon eine Handschrift entwickelt hat. Also hast du den 20th Century gesehen eigentlich?
Habe ich mir jetzt gerade auf die Liste gesetzt, nachdem ich Universal Language gesehen habe. Das möchte aber, er hat in einem Interview dazu gesagt, dass persische Kino basiert auf einer Tradition von 1000 Jahren Poesie und das Kino von Manitoba auf 50 Jahren Infomercials.
Ja, es ist wirklich, wirklich, wirklich abgefahren. Es ist immer so ein sehr neben der Spur liegendes Kino, wirklich dieses kanadische und immer wieder spannend und anders.
Ja, und es ist auch, also es ist eine Komödie, aber es ist auch wirklich schwer, es ist Diaspora-Kino auf eine sehr interessante Art, aber es ist auch wirklich schwer, das in Genre zu fassen. Also auf eine Art ist es Fantastik, auf eine andere Art ist es halt komplett eben, ja, einfach so ein Self-Contained-Drama.
Abgefahren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Will den auf jeden Fall auch noch sehen. Universal Language könnt ihr ab dieser Woche in den Kinos sehen. Ja, dann kann ich ja noch irgendwie kurz hier einen dazwischen schieben. Ich habe mir auch Critical Zone angeschaut. Wir reden da nachher auf jeden Fall noch über die weiteren Starts, die kommen. Aber Critical Zone vielleicht noch kurz erwähnt. Der läuft so ein bisschen später an jetzt hier bei uns. Er war bereits Anfang Januar, glaube ich, 8. Januar oder so, lief der offiziell. Also der lief Ende letzten Jahres lief der schon tatsächlich in den deutschen Kinos. Jetzt wird er nachgespielt. Und wo wir schon mal bei iranischem Kino sind, Critical Zone stammt ebenfalls aus dem Iran, erzählt aber auch wirklich eben in Teheran, in der iranischen Hauptstadt. Und dort begleiten wir Amir, der dort unterwegs ist, so als Kurier. Und er versorgt die Menschen mit Drogen. Stricher, Prostituierte, die Außenseiter der Gesellschaft sind seine Kunden. Aber auch Intellektuelle, die sich nach Betäubung sehen in einem Staat, der alles kontrolliert. Amir ist für sie so etwas wie ein Heilsbringer. Seine eigene Verlorenheit kompensiert er allerdings auch zunehmend mit eigenem Konsum und findet irgendwie keinen Ausweg aus dieser Nacht, die diese Stadt ewig zu beherrschen scheint. Und dann, wenn man das iranische Kino betrachtet, muss man natürlich auch immer über die Umstände reden, unter denen die Filme entstehen. Ähnlich wie Jafar Panahis Taxi Teheran ist auch Critical Zone zu großen Teilen mit versteckter Kamera und ohne Drehgenehmigung entstanden. Also es ist schon eine filmische Widerstandsgeste, die sehr roh und ungefiltert ein Gefühl eigentlich wiedergibt auf der Leinwand. Das ist vielleicht erzählerisch nicht immer ganz kohärent und hinterlässt einen auch nicht wirklich glücklich, muss ich sagen. Es ist schon echt ein sehr, sehr düster, abgründiger Film in jedem Fall und auch echt so eine Momentaufnahme. Und der Regisseur Ali Ahmadzadeh fordert seine Zuschauer auf jeden Fall mit sehr langen Einstellungen und einer sehr unkohärenten Story. Critical Zone ist da vielleicht eher ein Gefühlsausdruck, eine Momentaufnahme, als ein wirklich runder Film. Beim Filmfestival in Locarno gab es dafür allerdings den Hauptpreis und das kann man durchaus vertreten, denn der Film ist ja doch auf jeden Fall auch mehr als eben nur seine Handlung und mehr als das, was man da jetzt in diesen 99 Minuten sieht, denn er hat auf jeden Fall sehr viel Subtext und die Entstehung, wie gesagt, ist auf jeden Fall auch immer sehr wichtig, wie so ein Film überhaupt zustande kommt im Iran, in einem Staat, der das alles eigentlich unterbindet und kontrollieren will. Critical Zone könnt ihr deswegen, wichtig, auf jeden Fall jetzt sehen im Kino. Critical Zone. Kurz verschnaufen mit dem
der Soundtrack des Monats
und Queer und wir hören uns gleich wieder zu weiteren Filmstarts.
Jungs, ihr müsst über meine Witze lachen. Stimmt's, Jungs?
Ja.
Ich sehe mich dann immer um und prüfe nach, ob auch alle lachen. Wenn ich einer wisse, der nicht richtig lacht, sage ich, hey, worüber lachst du? Ich teste euch oft, oder? Worüber lachst du, Cliffen?
Hä?
Worüber lachst du gerade?
Jetzt eben?
Ja, über was?
Ich weiß nicht.
Oh, reingefallen! Reingefallen, ja, erledigt. Was schon wieder? Worüber lachst du jetzt? Worüber lachst du jetzt?
Ich weiß nicht.
Oh, schon wieder reingefallen. Worüber lachst du?
Oh, ich hab mit der Gruppe mitgelacht.
Ja, das ist gut.
Richtig,
das ist gut. Ja, jetzt raus. Siehst du? Also pass einfach auf. Pass auf.
Lach mit der Gruppe mit.
Lach mit der Gruppe mit.
Ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin und wir machen weiter mit den
Filmstarts der Woche.
Ganz genau und da läuft ein kleiner deutscher Film in den Kinos. Was verbirgt sich denn hinter Jupiter?
Ja, ein Best-of der deutschen Esoterik-Verschwörung.
Oh yeah! Klingt gut.
Ja,
erzähl mir mehr.
Wir folgen einem jungen Mädchen, das auf einer Schaumparty halt mit ihren Freundinnen rumhängt, klassische Teenager-Probleme hat und es stellt sich dann heraus, sie gehört zu einer UFO-Sekte. Und ihre Eltern glauben und haben sie halt auch damit reingezogen, dass die Menschheit eigentlich KolonistInnen sind auf der Erde, die sozusagen eine invasive Spezies sind, die den Planeten schaden und vom Jupiter kommen. Und dahin muss man im Grunde auch zurückkehren. Das ist so die apokalyptische Kernglaube hier, der symbolisch für, ich würde sagen, verschiedene andere so Realitäts-Weltflucht-Glaubensrichtung steht, die halt gerade aktuell unterwegs sind. Also da in dem Film schwingen Anleihen von hier so Anastasia-Landnahme-Leuten, Reichsbürgertum, aber auch halt viel so Gesundheitswesen, ImpfgegnerInnen. Also sie werden nicht komplett angesprochen, aber deren Issues schwingen da halt einfach mit in den Dingen, warum diese Familie eben sich einer UFO-Sekte anschließt. Und der Großteil des Films spielt dann als Calypso, ein neu entdeckter
Komet,
genau, an der Erde vorbeizieht und die Sekte sich so in ja, in ihr Zeltlager zurückzieht über ein Wochenende und ja, das junge Mädchen da mit ihren Eltern plötzlich dabei ist und sie sich auf die Abreise zu den Sternen vorbereiten.
Die Sekte sieht also Kalypso, diesen Kometen sozusagen, als ihre Mitfahrgelegenheit zum Jupiter. Und ja, was jetzt für uns jetzt erstmal ziemlich abgespaced und wie du schon sagst, esoterisch klingt, ist aber als Stoff jetzt in dem Film doch relativ realistisch erstmal verarbeitet. Und es geht auch, glaube ich, gar nicht so sehr um diese Sekte und das, was in dieser Sekte passiert, sondern es steht hier ganz klar, das kleine, also die Tochter der Familie im Mittelpunkt. Es ist so eine Art Coming-of-Age-Geschichte in diesem Rahmen, der da stattfindet. Dieser Eintritt in die Sekte, der ist natürlich von den Eltern irgendwo begründet oder bei den Eltern begründet und die Tochter wird da automatisch mit reingezogen, aber kommt jetzt natürlich in ein Alter, in dem sie gewisse Dinge dann auch anfängt zu hinterfragen und sich dann natürlich auch selbst fragen muss, ist das eigentlich alles, was passiert hier und ist das wirklich das, was ich will? Und ja, nun wissen wir, bei Sekten ist es sehr schwierig, dort rauszukommen. Die halten einen auf so eine psychologische Art doch sehr gefangen und vor allem, wenn man dann noch an die Familie zusätzlich gebunden ist, die da so tief drinne steckt, dann tun sich da natürlich Konflikte und Schwierigkeiten auf. Ja. Und das ist, glaube ich, trotzdem über eine große Strecke des Films sehr gut gelungen, das hier einzufangen.
In der Tat, also es ist schon durchaus ein Film darüber, was das für ein Einschnitt ist, was das aber auch für eine Gewalt eigentlich Kindern antut, sie der Realität zu entreißen auf diese Weise. Hm. Also dass man ihnen halt was vermittelt, was einfach nicht mit Tatsachen belegbar ist und gleichzeitig merkt man auch, dass die Eltern eigentlich hilflos sind. Also die sind selber in so einem magischen Denken gefangen und suchen Lösungen für Probleme, die eigentlich gar keine einfache Lösung haben. Das andere Kind der Familie, der Sohn, ist Autist und und sie versuchen halt immer eine Heilung für den zu finden. Und das ist halt ganz, also ich glaube, für Leute, die halt Autisten in ihrem Umfeld haben, nochmal mehr Horror, wie diese Familie halt versucht, dieses halt da, ja, und Homöopathie und hier ist ABA, das ist aber auch in Amerika ein anerkanntes Ding, wie sie halt mit der Krankenkasse streiten. Und wenn man halt Ahnung hat, weiß man, das ist alles Humbug. Und sie versuchen aber eben dieses, dass sie einfach, es muss einen klaren Grund geben, warum man der junge Autist ist, und dann muss es eine klare Heilung geben. Und wenn das nicht funktioniert, dann werden sie betrogen von ihrem Umfeld und radikalisieren sich da. Das ist halt so derartig nah dran an eben speziellen Strömungen von Esoterik und auch Impfgegnerschaft und auch in dieser, wie es hier gemacht ist, auch auf so eine sehr spezielle Art Deutsch in dieser diesen so Öko-Nazi-Szene, würde ich mal sagen, dass ich eben an sich, ich war von den Details sehr abgeholt, aber ohne jetzt komplett zu spoilern, der Film verweigert sich am Ende der Konsequenz, eine Aussage zu treffen, das ist alles Bullshit, das war Gewalt, die ihr einem Kind angetan habt und es hatte keinen, sozusagen, da steckt nichts dahinter. Und dass dieser Film zu feige ist, diese Aussage zu treffen, kreide ich ihm an bei allem guten Detail, bei allem gut gespielten Aufbau bis dahin. Das ist ein Film, der in den letzten 5 Minuten alles einreißt, was er aufgebaut hat.
Wir haben das ja gerade in der Vorbesprechung schon kurz angedeutet. Es ist ganz schwer, den Film jetzt qualitativ ein Urteil zu verpassen, das zu begründen, ohne das Ende zu spoilern. Ich kann verstehen, was du sagst, dass also durch das Ende, so wie es dann passiert, ein Stück weit diese Botschaft konterkariert wird, die er vorher aufbaut. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit dem Ende besser gefühlt.
Ja, deswegen mache ich es feige. Es ist halt so.
Auch das kann ich absolut nachvollziehen. Es ist so. Und ob man das jetzt gut findet oder nicht, das muss man tatsächlich für sich selbst entscheiden. Ob man sagt, Ich meine mal, auch so wie das Ende jetzt ist, ist es trotzdem für die Charaktere, die da die über dieses Ende hinausgehen, ist es trotzdem eine Zäsur, ne?
Ja, natürlich.
Ist es trotzdem ein lebensveränderndes Ereignis und ein alles andere als Positives. Aber es ist schon ein Stück weit, wie du sagst, es ist ein bisschen entschärft und es ist so ein bisschen so, wo man sonst sagt, der Film verpasst dir einen in die Magengrube, ist es so ein bisschen so, als ob er den Schlag andeutet und dann in letzter Sekunde doch noch sagt, okay, hast noch ja, mal, genau. Ich lass dich noch mal positiv, ich lass dich noch mal.
Aber wenn du an Ufos und Homöopathie glauben willst, vielleicht hast du auch recht. Ja, das finde ich halt, also es hat mich, ich bin wirklich wütend aus dem Film rausgegangen, nachdem ich einfach, ich war 90 Minuten an Bord und die letzten 10 habe ich verloren.
Also dass er jetzt die Botschaft reinträgt, vielleicht oder diese Botschaft impliziert, vielleicht hast du recht, die sehe ich da nicht und die hätte ich auch bei dem anderen Ende nicht gesehen.
Dann schaut es euch selber an, bildet euch ein Urteil darüber.
Und geht 10 Minuten vor Ende des Films raus.
Also zumindest, glaube ich, haben wir jetzt genügend Neugier auf dieses Ende geweckt. Genau.
Ja, könnt ihr befriedigen quasi die Neugier. Der Jupiter landet im Luru-Kino auf dem Spinnereigelände. Dort ist er ab diesem
Aber bleibt Woche zu sehen. Hier, bleibt auf der Erde.
Ja. Oder auch
hier
nicht.
Hier ist es schön. Schöner als auf dem Jupiter.
Wir sind da uneindeutig. Wenn parallel der AfD-Parteitag läuft, ich weiß nicht, vielleicht dann doch lieber auf den Jupiter. Oder es geht um Louis schauen, der läuft nämlich ab dieser Woche und ist wirklich empfehlenswert. Ich fand den sehr, sehr gelungen, diesen Film von Lucia Chiala mit Max Riemelt und Natalia Rutschewski in den Hauptrollen. Die sind auch wirklich so die beiden tragenden Figuren und sie spielen Jens und Conny. Und die beiden kämpfen sich mehr schlecht als recht durch den Alltag. Jens schiebt seine Schichten und ist nachts mit dem Taxi durch Stuttgart unterwegs. Conny ist Architektin und fängt gerade in einer neuen Firma an und versucht dort Fuß zu fassen, wird aber eher als Fußabtreter für ihren Chef missbraucht. Ihre Beziehung bleibt dabei oft ebenso auf der Strecke wie ihr 10-jähriger Sohn Louis. Der landet viel zu oft bei Connys Mutter und sie haben ihn wirklich, also sie sehen ihn selten, möchte ich mal so sagen. So entsteht zumindest der Anschein. Da kommt ein Anruf aus der Schule und alles andere muss quasi erstmal anhalten, denn Louis wird offensichtlich von anderen Kindern gemobbt. Der Stein des Anstoßes ist sein lilafarbener Einhornrucksack, den er über alles liebt, und seine Eltern beginnen jetzt eben darüber nachzudenken, ob man den einfach wegnehmen sollte und mit dem Sohn vielleicht mal darüber reden sollte, dass das nicht so gut ist. Oder, wie es halt eben Jens meint, da eher ein Problem bei den Mitschülern und Mitschülerinnen halt irgendwie ist. Und dieser Konflikt, das ist auch etwas, was hier immer wieder eigentlich zum Vorschein kommt und das Gespräch kommt. Die Gespräche finden sehr viel im Taxi statt. Wir bewegen uns fast ausschließlich eigentlich in diesem Taxi durch Stuttgart. Der Clou des Films ist, er zeigt Louis nie. Tatsächlich bekommen wir ihn einmal zu hören am Handy. Aber ansonsten ist Louis quasi vor uns unsichtbar, was natürlich sehr gut auch so den Ansatz des Films unterstreicht. Denn es geht hier zwar um Louis, aber Louis hat nichts zu sagen. Das Ganze basiert auf einem Theaterstück, The Little Pony von Paco Bezzera. Und die Italienerin Lucia Chiala, die seit 2005 in Berlin lebt, inszeniert hier ihren zweiten Spielfilm und das Ganze wirklich als Kammerspiel im Taxi. Das Ganze wird toll getragen und wirklich super gespielt von Max Riemelt auf der einen Seite und Natalia Rutschewitsch auf der anderen Seite. Micha denkt groß, da war sie zu sehen. 2:1 kennen wir natürlich Max Riemelt unter anderem. Und das ist schon ein interessanter und wirklich hervorragender gespielter Grat hier zwischen moralischen Entscheidungen und gesellschaftlichen Erwartungen. Und auch sehr gut eingefangen, finde ich, von Christoph Ivanov, der hier die Kamera bedient und die befindet sich meistens auf dem Rücksitz. Und durch diese Kamera sind wir halt eben die ganze Zeit dabei, wenn sich diese Situation immer mehr zuspitzt. Wirklich ein guter Film, muss ich sagen, gerade auch für mich als als Vater von schulpflichtigen Kindern sehr viel Wahres drin, sehr viel auf jeden Fall, denke ich mal, was man wiedererkennen kann. Es geht um Louis, könnt ihr euch ansehen. Macht das. Was ihr außerdem noch diese Woche sehen könnt, ist Kundschafter des Friedens Teil 2. Das ist ein Film, der läuft quasi überall, hier zumindest bei uns in der Region. Kein Wunder, es sind natürlich auch ziemlich viele Größen dabei aus dem DEFA-Kino und die hier alle halt irgendwie herkommen. Und ja, Kundschafter des Friedens 1 war ja schon unterhaltsam. Unterhaltsamer Spionenfilm, so DDR-Spionfilm quasi.
Deutsche Expendables.
Deutsche Expendables, genau. Das fasst es gut zusammen. War schon echt nicht schlecht. Also Kundschafter des Friedens 2, ebenfalls im Kino. Dann schon auf Platz 1 gestartet bei den, in den deutschen Kinocharts, die drei Fragezeichen und der Karpatenhund. Ja, auch der überall zu sehen. Eine Neuauflage quasi der Detektivgeschichten mit den drei Fragezeichen. Hier wird tatsächlich auch das allererste Buch verfilmt, das erste Hörspiel. Ich habe es damals geliebt und ist jetzt halt eben zu sehen in den Kinos. Also die drei Fragezeichen und der Karpatenhund als Realverfilmung für die Kids. Uppercut? Hat da jemand irgendwas zu sagen?
Ist ein Boxfilm. Kevin Rames spielt einen Boxtrainer. Ich habe den Namen gerade nicht präsent, aber deutscher Regisseur, der da eine größere Produktion machen durfte.
Ja, könnt ihr also jetzt auch sehen. Uppercut ebenfalls ab dieser Woche im Kino. So, und bevor wir dann gleich in die Zielgerade abbiegen, ganz kurz nochmal ein kleines Intermezzo mit dem
der Soundtrack des Monats
und Trent Reznor, Atticus Ross zu Queer.
Eine nicht unbedingt faszinierende Vorstellung.
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Ach, finde ich doch eigentlich schon. Ist doch durchaus eine faszinierende Vorstellung, jetzt noch ein bisschen was über das zu reden, was so im Heimkino erschienen ist. Und da haben wir einen Dokumentarfilm tatsächlich für euch, den ihr euch beide angeschaut habt. Liebe Lisa und liebe Lisa Marie. Hi, die doppelte Lisa hier und das ist wiederum, ja, ist es so ein bisschen ein Making-of, ist es so ein bisschen eine Hintergrundgeschichte quasi erzählt, worum geht es bei, ja, der Name sagt es ja eigentlich schon, Hayao Miyazaki und der Reihe.
Genau, also es geht im Grunde um die Entstehung von dem mal wieder angekündigten letzten Ghibli-Film. Das ist ja schon mehrmals passiert, dass Miyazaki gesagt hat, das war jetzt sein letzter Film mit Studio Ghibli. Diesmal, vor allem wenn man den Dokumentarfilm gesehen hat, kann man sich relativ sicher sein, dass es der letzte sein wird, weil der gute Mann ist, glaube ich, mittlerweile 82, 83. Mhm. Und
in der Zeit dreht Ridley Scott noch drei Filme. So ist das nicht. Aber bei Miyazaki wissen wir natürlich, dass so ein Film auch gerade alleine wegen der Schöpfung quasi schon mal 10 Jahre braucht.
Genau, und eben diese Schöpfung, also wie Miyazaki Filme schreibt, also besser gesagt, er beginnt ja nicht mit Drehbüchern, sondern mit Zeichnungen.
Storyboards,
genau. Ja. Genau. Und das wird halt in dem Dokumentarfilm dokumentiert, auf sehr, ja, ungewöhnliche Weise. Also Ich hatte beim Schauen des Dokumentarfilms, natürlich sollte man vorher Der Junge und der Reiher gesehen haben, sonst fühlt man sich, glaube ich, noch mehr lost. Der Dokumentarfilm ist sehr interessant geschnitten und es wirkt so ein bisschen so, als ob sie einfach einem Familienmitglied eine Kamera in die Hand gedrückt hätten. Und dadurch entstehen aber sehr persönliche Aufnahmen und auch sehr, Da werden viele Dinge gesagt, die, glaube ich, in einem eher kommerziellen Film nicht unbedingt gesagt werden würden. Und wenn man sich so über die erste Stunde gerettet hat, dann wird das Editing auch ein bisschen, bisschen angenehmer. Und vor allem geht es halt in dem Film darum, wie Miyazaki arbeitet und dass er die ganze Zeit 24 Stunden am Tag eigentlich nichts anderes tut, als über den Film nachzudenken und Storyboards zu malen und wieder zu zerreißen. Und ich fand das Ghibli-Studio geprägtes Kind der 90er, fand das total interessant, das zu sehen. Genau. Und wenn man sich über das komische Editing dann irgendwann drüber retten kann, dann ist der Film wirklich sehr sehenswert, wenn es vor allem der letzte Ghibli-Film war.
Ja.
Also ich fand es tatsächlich auch ziemlich interessant an sich. Ich bin tatsächlich nicht übers Editing hinweggekommen. Also ich habe wirklich, ich musste den Film wirklich nach 45 Minuten ausmachen, weil ich nicht mehr folgen konnte, weil das so wild geschnitten war. Und das ist ja wirklich über einen Zeitraum von 7 Jahren gefilmt worden. Und wenn du nicht weißt, mit wem Miyazaki auch zusammenarbeitet. Ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich glaube, ich habe mir nicht genug Zeit für diesen Film genommen, weil ich habe die ganze Zeit da gesessen und mir überlegt, okay, ich muss jetzt nebenbei noch googeln, über wen er da redet. Weil da so viele Namen reinkommen und es wird einfach davon ausgegangen, dass du natürlich weißt, von wem Hayao Miyazaki jetzt hier redet. Also zum Beispiel, es gibt ja noch den Produzenten von Der Junge und Reiher, hier Toshio Suzuki heißt der. Und die beiden haben ja im Prinzip den Film zusammen kreiert so ein bisschen. Und Miyazaki basiert sein Reiher auch auf Toshio Suzuki. Und das wird sehr schnell sehr klar, dass er halt einfach diesen Witz und diese täuschende Art und Weise, also dieses Vortäuschen von Nettigkeit und so, auf seinem Freund basiert hat, auf den Charakterzügen seines Freundes. Und auch andere Charaktere sind basiert auf Leuten aus seinem Umfeld, die er da halt einfach so ein bisschen, ja, wie so eine Karikatur in Der Junge und der Reiher reingebracht hat. Was ich total schön und spannend fand, auch wenn ich Der Junge und der Reiher ja tatsächlich als Film sehr, sehr nicht gut fand. Ich glaube, der Dokumentarfilm könnte für mich nochmal anders wirken, aber dieses Editing. Also die schneiden wirklich hin und her. Also
soll ich mal ein Beispiel geben, warum es so schlimm ist? Also wer auch immer diesen Film geschnitten hat, hatte die tolle Idee, immer wenn es um Ghibli-Filme ging oder wenn irgendwie Situationen passiert sind in der Realität, die irgendwie Szenen aus Ghibli-Filmen nahe kommen würden, dann halt Teile aus diesem Film reinzuschneiden. Und das sind dann aber teilweise nur so ein paar Sekunden. Also es hat so ein bisschen... teilweise hat das so ein bisschen TikTok-Vibes, dadurch, dass einfach immer wieder an random, in random Momenten Bilder aus den Ghibli-Filmen reingeschnitten werden.
Ja. Aber auch nicht so ganze Szenen, dass man, also manchmal schon ganze Szenen, also nicht so, dass du jetzt wirklich sehen kannst, mit der Szene hat er intendiert, das sind eigentlich seine Freunde oder so, sondern manchmal hast du einfach plötzlich so 2 Sekunden so ein Bild von diesen kleinen, von so kleinen Wesen, die einfach nur so yippie-yay machen und es ist komplett wild. Und das war mir, glaube ich, also als Person, die auch einfach manchmal nicht so gut mit schnellen Schnitten ist, also weil mein Hirn sich davon manchmal sehr schnell überfordert fühlt, saß ich nach 40 Minuten da und war einfach nur noch lost und war so.
Das klingt jetzt auch eher wie eine Antithesis von dem, wie normalerweise Ghibli-Schnitt ist. Da ist ja dieses Smart-Konzept drin, dass man ein Bild wirken lässt und sozusagen den Leuten die Möglichkeit gibt, im Leerraum zu reflektieren. Ja. Und das klingt jetzt, als wäre das ein Schnitt, der genau das Gegenteil möchte.
Ja, du kannst nichts reflektieren.
Ja, Kaku Arakawa scheint also schon auf jeden Fall ein Regisseur zu sein, der sehr eng eben mit Ghibli verbandelt ist. Der hatte ja schon 2009 einen Dokumentarfilm gemacht über Ponyo. Und hatte vor allen Dingen eine Fernsehserie gemacht mit 4 Folgen, 10 Jahre mit Hayao Miyazaki. Und was auch bei uns erschienen ist auf DVD und Blu-ray, ist der Dokumentarfilm Neverending Man, Hayao Miyazaki, der eben auch so die Geschichte erzählt und ihn auch eben in seinen letzten Jahren jetzt zeigt. Also die Nähe scheint da ja schon da zu sein auf jeden Fall und den Einblick, den er da hatte eben auch in die Arbeit. Und Heiner meinte halt, für ihn war der Dokumentarfilm da auf jeden Fall auch nochmal eine Bereicherung zum Reiher, weil er eben auch nochmal, wie ihr schon gesagt habt, eben die Hintergründe zeigt. Ne? Also dieses Dreigestirn halt eben auch mit Isao Takahata ja noch, ne? Der immer so der Rivale war, so ein Stück weit irgendwo halt, ne? Der andere große Künstler im Ghibli-Kosmos, dass das ihm halt auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet hat.
Das würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Ich habe den Reiher beim ersten Mal im Kino auch nicht gut gefunden, weil da einfach mir wirklich Kontext fehlte und ich glaube, man braucht für den Film Kontext. Mhm. Und dann das zweite Mal habe ich dann mehr Kontext gehabt durch den Dokumentarfilm und habe den Film ganz anders wahrgenommen, weil er ist wirklich extrem biografisch. Mhm. Genau. Und das Ja, also wer den Reiher beim ersten Mal schauen nicht so gut fand, dem empfehle ich da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingehen.
Looking at you, Lisa.
Sorry. Nein, ich glaube, ich werde ihn auch beim zweiten Mal nicht mögen.
Na, wenn du den Dokumentarfilm nicht zu Ende guckst, dann...
Ich gucke den Dokumentarfilm auch gerne noch mal zu Ende und probiere dann noch mal der Junge der Reihe und ich bin mir, ich wette mit euch. Weg nicht quälen.
Vielleicht ist es eine einfach auch eine Indikation für das andere. Also sozusagen, wenn es ein beides nicht packt, ist vielleicht einfach der Film nicht.
Das mag sein, genau.
Ja, ich glaube einfach, es ist okay, dass ich den nicht mochte.
Also wir müssen hier nochmal eine Lanze brechen für den Reiher, den wir tatsächlich ja auch in unserer Top 10 gehabt haben. So. Und ich durfte ja nochmal mit Heiner zusammenschwärmen und ich stehe dazu. Und ich würde ihn auf jeden Fall gerne sehen, Dokumentarfilm Hayao Miyazaki. Und der Reiher ist jetzt zu sehen bei Netflix. Und wohl offensichtlich echt ein guter Beipackzettel, eine gute Beilage quasi zum Film, der vielleicht der letzte sein wird von Hayao Miyazaki. Danke euch beiden. Ja, und jetzt?
Als du undercover für mich bei der DEA gearbeitet hast, da bist du von Zeit zu Zeit ein verwirrtes, wildes Ding gewesen. Ich hatte genug Schmutz über dich, um den Grand Canyon zu füllen. Und kein Quäntchen davon habe ich benutzt, denn du warst... und bist ein ganz hervorragender Agent. Und als du zu Denise wurdest, da habe ich zu all deinen Kollegen gesagt, zu diesen verblödeten Clowns, sie sollen es akzeptieren oder verrecken.
Ja, fix your hearts or die. Das ist definitiv ein gutes Stichwort zum Schluss hier. Denn wir wollen reden über David Lynch, der am 15. Januar verstorben ist und wirklich ein sehr, sehr außergewöhnliches Oeuvre hinterlassen hat. Ne? Also einzigartig und absolut nicht zu vergleichen mit irgendwas.
Er ist einer der wenigen Regisseure, die ein eigenes Adjektiv haben mit Lynchien. Mhm. Also ist sein Stil derartig... prägnant ist, dass er sich als Adjektiv auf andere Filme anwenden und beschreiben lässt. Das ist, glaube ich, schon ein Level an Distinktion, das wenige vorweisen können.
Hm. Wie ist euer Verhältnis zu Lynch? Würde mich natürlich vor allen Dingen bei Lisa Marie interessieren, so als Horrorfan auch.
Ich glaube, ich hatte schon immer ein enges Verhältnis zu David Lynch, aber ich bin relativ spät erst dazu gekommen, nochmal Filme nachzuschauen, für die ich damals, als sie rauskamen, zu jung war. Viel seiner Bildsprache ist jetzt einfach im Genre etabliert und wird immer wieder referenziert. Also da haben wir jemanden verloren, der wirklich die Filmgeschichte für immer beeinflusst hat, würde ich sagen.
In jedem Fall. Für mich war Eraserhead halt wirklich auch so ein Erweckungsmoment irgendwie damals, als ich den auf VHS gesehen habe aus irgendeiner Videothek, die aber bei uns in der Ecke war. Und das wirklich so ein völliger Bruch war, auch irgendwo mit den Sehgewohnheiten und ein Film, der mich heute noch auf angenehme Art und Weise irgendwie verfolgt.
Das vor allem als Familienvater?
Ja, durchaus. Auch das. Aber gerade eben auch wegen seiner Atmosphäre, seiner Bildsprache und diesen absoluten What the fuck? Echt? Was Lynch immer gut konnte. So. Also dieses Ding halt, was er auch selber eigentlich immer zugegeben hat, dass er sich seine Filme selber nicht komplett erschließen kann. Ne?
Es geht nicht darum, was zu erschließen.
Ja.
Das ist halt, er ist jemand, der versucht, Unterbewusstsein zu filmen. Also Lynchian ist auf jeden Fall sicherlich auch etwas, was das Unheimliche im Sinne der Romantik beinhaltet. Also es ist einfach irgendwas, was Größeres, nicht Erfassbares, was eben durch Kunstschaffen an die Oberfläche kommt. Das ist auf jeden Fall sowohl etwas, was in seinem Werk drin ist, als auch eben, darin, wie sein Prozess der Erschaffung des Ganzen gewesen ist. Und letztlich hat das auf jeden Fall einen Einfluss darauf gehabt, wie er filmt. Wobei ich fast sagen muss, dass sein größter Einfluss wahrscheinlich in den formalen Neuerungen, die er gerade im TV-Bereich gemacht hat, liegen. Also wenn wir halt jetzt die eine Sache, die Lynch gemacht hat, um die Welt zu verändern, da würde ich halt Twin Peaks ganz hoch ansetzen.
Ohne Twin Peaks gäbe es kein True Detective oder name irgendeine andere Serie, die irgendwie erfolgreich war.
Kein Akte X. Peaks ist halt die Serie, die sozusagen gezeigt hat, dass man Metaplot, also eine Geschichte, die sich über mehrere Folgen fortsetzt, einbringen kann. Und wenn der spannend genug ist, die Leute tatsächlich einschalten. Und das war halt, es gab im Grunde einen 40 Jahre Bruch zwischen Stahlnetz und Twin Peaks, wo TV-Serien kein Appointment Viewing, also Leute stellen sich einen Wecker, um die Serie zu sehen, mehr gewesen sind. Und er hat es halt zurückgebracht in eine neue Ära des Fernsehens, und da sehe ich halt sozusagen seinen größten Erfolg oder seinen größten Einfluss auf Filme machen, aber ästhetisch und künstlerisch hat er natürlich auch noch viele andere Erfolge vorzuweisen.
Ja. Toni, hast du ein Verhältnis zu David Lynch?
Also kein besonders großes, muss ich gestehen, aber eines, das doch sehr tief in meinem Herzen sitzt, und das ist Lucky.
Ja.
Also Harry Dean Stanton, diese wunderbare große Bühne nochmal zum Abschied gegeben hat, der Harry Dean Stanton, der ja auch schon eine Weile nicht mehr unter uns ist. Lucky, weiß ich, war damals mein Lieblingsfilm des Jahres. Ich glaube 2017 hatte ich gerade noch gelesen. Das war so mein hauptsächlicher Berührungspunkt mit David Lynch, und ansonsten ist es natürlich, es ist einfach ein Name. Selbst wenn ich jetzt so Klassiker wie Mulholland Drive oder Blue Velvet noch nicht gesehen habe, Mulholland Drive will ich jetzt noch nachholen. Für alle, die es noch nicht getan haben, er läuft noch in der Arte Mediathek bis zum 28. Genau. Januar. Das will ich also auf jeden Fall noch nutzen. Und wenn man ein bisschen was mit Kino zu tun hat und dann hört, David Lynch ist verstorben, dann muss man nicht viele Filme von ihm gesehen haben, um trotzdem zu wissen, das ist ein herber Verlust für Hollywood.
Ja, du hast es schon gesagt, also auch abseits quasi seiner Tätigkeit als Regisseur, als Filmemacher, natürlich auch abseits seiner Tätigkeit als Künstler, der ja eigentlich, er musste immer Kunst, jeden Tag irgendwie Kunst produzieren, das ist das, was man über ihn sagt. Er hat ja auch viel gemalt, The Art Life, der Dokumentarfilm, sagt das ja auch wirklich sehr gut und sehr reflektiert halt eben auch, war er halt eben auch einfach als Figur ein einzigartiger Typ irgendwie so, auch als Schauspieler immer wieder zu sehen gewesen, zuletzt ja auch in den Fablemans als John Ford. Ja, und du hast es schon angesprochen, wir verneigen uns vor David Lynch.
He's a tortoise. You know that saguaro near your yard? That thing was barely a twig when Roosevelt was born. They're contemporaries, you know? They watched each other grow up. President Roosevelt was born in a hole in the desert. At that time, a little creature smaller than my thumb. And something clicked inside that little Roosevelt brain, and he scampered up out of that hole and faced the world. You all think of a tortoise as something slow, but I think about the burden he has to carry on his back. Yeah, it's for protection, but ultimately, it's the coffin he's going to get buried in. And he has to drag that thing around his entire life? Go ahead and laugh. But he affected me. You know what I'm saying? He affected me. There are some things in this universe, ladies and gentlemen, that are bigger than all of us. And a tortoise is one of them.
Ja, David Lynch hier mit einem wundervollen Nachruf für seine Schildkröte President Roosevelt.
Ich habe genau an diese Szene gerade noch gedacht. Spielst du das eigentlich großartig?
Herrlich. Ja, das ist der lynchige Moment, würde ich sagen. Ja.
Ich finde, wenn man halt über Lynch jetzt gerade redet, würde ich zumindest die Umstände seines Todes noch kurz erwähnen. Er ist praktisch einer, und oft bin ich halt weniger berührt, wenn alte Filmemachende sterben, weil, ja, ist einfach der Gang der Dinger. Bei ihm war es halt, dass er noch gerne weitergearbeitet hätte, aber ist halt am Ende letztlich auch an Lungenkrankheit gestorben, aber hatte halt chronische Lungenverengung und konnte halt unter Corona-Umständen nicht mehr arbeiten und sein Haus nicht mehr wirklich verlassen und war halt sozusagen da, ja, von seinem Werk ausgeschlossen und hat jetzt letztlich durch die Feuer- und Klimaveränderung auch das Haus verloren, ist im Grunde bei seiner Tochter auf dem Sofa verstorben. Und das ist irgendwie halt auch schon so symbolisch für ja, die Zeitumstände. Das ist einer der Guten, die halt wirklich denen sowas wie ja, Schutz von chronisch Kranken auch aus persönlicher Betroffenheit wichtig waren, der sich für, ja, wir haben es beim Sampler am Eingang gehört, für Transmenschen eingesetzt hat, dass der jetzt halt so Opfer von mangelndem Seuchenschutz und Klimaschutz geworden ist, finde ich halt nochmal auf eine andere Art tragisch.
Ja, das ist der, da bricht quasi irgendwie das der lynchige Moment dann auch in die Realität hinein.
Ja, er hat das Düstere in Amerika gesehen und er hat es jetzt auch erlebt.
Ja. Wir verneigen unser Haupt vor dem großen David Lynch, am 15. Januar verstorben, und wir ja, haben einen großen verloren, auf jeden Fall.
Filmriss, Filmquiz.
Ja, und das kommt jetzt noch zum Schluss dieser wunderbaren Sendung, die wir heute freigestalten können hier. Wir können eigentlich noch eine Stunde senden, das ist überhaupt kein Problem, hier auf Radio Blau 2. In der letzten Woche gab es Scott Pilgrim hier zu erraten, ja, und in dieser Woche gibt es ein neues, und das ist dies hier.
Können wir an irgendwas weiterarbeiten?
Ja, laufen üben, ohne mit den Knöcheln über die Erde zu schleifen.
Albert, gleich fangen Sie sich ein paar Knöchel. Ich hatte das letzte Mal ein schlechtes Gewissen, weil ich Ihnen eins verpasst habe. Das nächste Mal wird es mir ein reines Vergnügen sein.
Jetzt hören Sie mal zu. Obwohl ich mich zu einem gewissen Zynismus bekenne, war ich immer an vorderster Front im Kampf gegen körperliche Gewalt. Ich war immer dafür, die eine Wange hinzuhalten und genauso gern die andere, weil ich fest entschlossen bin, mein Leben so zu leben wie Gandhi und King. Meine Anliegen sind global. Ich bin ein unversöhnlicher Gegner von Gewalt, Aggression, Vergeltung und Rache. Die Basis einer solchen Lebensweise ist Liebe. Ich liebe Sie, Sheriff Truman.
Wenn ihr wisst, was das war hier nochmal, dann würde ich sagen, schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Zu gewinnen gibt es in dieser Woche zu Kneecap ein Fanpaket mit Beutel, mit Blunts, ja, ein paar Papers haben wir dabei, wir haben Aufkleber, und außerdem haben wir für euch den fantastischen Soundtrack als CD und Vinyl freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Pias Records. Wir haben zu Der Graf von Monte Cristo Freikarten für euch, und zu Die drei Fragezeichen und Der Karpatenhund gibt es Freikarten und den Rätselband Die drei Fragezeichen und das Sprechende Labyrinth, Rätseln mit Justus, Peter und Bob aus dem Kosmos Verlag. Außerdem frisch erschienen bei Leonine ist Never Let Go, das war Halle Berry und ja, Horror auf jeden Fall. Könnt ihr also jetzt auch schauen, ist bei uns ja auch besprochen worden hier in der Sendung. Und außerdem gibt es noch Fast Charlie von Eurovideo für euch zu gewinnen. Da ist Pierce Brosnan in der Hauptrolle zu sehen, ein Action-Agenten-Film, der jetzt bei Eurovideo erschienen ist, von Philip Noyce, niemand geringerem als dem, ja. James Caan spielt ja auch eine schöne Nebenrolle. Also Fast Charlie könnt ihr sehen, ab sofort bei Eurovideo. Und dann gibt es noch Slingshot zu gewinnen, auch ein paar Exemplare von DCM bekommen. Da haben wir es zu tun mit einem Science-Fiction-Film mit Lawrence Fishburne und Casey Affleck in den Hauptrollen. Das war's von uns.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Verabschiedet sich bei euch. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr ja mal ausnahmsweise auf den anderen Stream hier umgestiegen seid vielleicht. Wenn ihr uns am Montag hört, dann ist natürlich alles beim Alten für euch. Und natürlich sowieso auf filmriss-leipzig.de jederzeit verfügbar und erreichbar. Ich mache in der umgekehrten Reihenfolge das Tschüss. Dankeschön, Jasmin.
Bye.
Vielen Dank, Lisa Marie.
Danke euch. Tschüss.
Hoffentlich hören wir dich wieder. Danke, Lisa.
Ciao.
Und ein herzliches Dankeschön auch an Todi.
Macht es gut.
Bye, bye. Dank und Grüße gehen auch raus an Robert. Tschüss dabei sein. Lars sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.